Heirat und Scheidung, gepredigt am 21. Februar 1965 in Jeffersonville, Indiana. Lasst uns jetzt unsere Häupter für einen Augenblick des Gebetes beugen. Gnädigster Vater, wir danken dir heute Morgen für das Privileg, hier in diesem Auditorium zu sein und dem Ausgang des Tages entgegenzusehen. Aber wir wissen nicht, was der Tag bereithält, aber wir wissen, wer den Tag in Händen hält. So beten wir, dass er, der das heute und das Morgen und die ganze Ewigkeit inne hat, uns heute segnet, während wir in seinem Namen zusammenkommen, damit wir besser wissen, wie wir leben können, um ihm zu dienen. Das ist unsere volle Absicht, Vater. Gott, der unser Herzen kennt, weiß, dass dies wahr ist. Wir übergeben uns dir mit dem zukünftigen Teil des Tages für deinen Dienst im Namen Jesu Christi. Amen. Nimm Platz. Bruder Branham spricht zu jemandem auf der Plattform. Guten Morgen, sichtbare Zuhörerschaft und auch unsichtbare Zuhörerschaft überall in der Nation, wo wir heute Morgen zugeschaltet sind. Es ist mir ein großes Vorrecht, hierher zu kommen und heute Morgen über dieses lebenswichtige Thema zu sprechen. Für die sichtbare Zuhörerschaft, es ist in der Tat ein wenig verwirrend, weil dort einfach vor mir sind Vorhänge, dann muss ich nach rechts und nach links sprechen. Und für die unsichtbare Zuhörerschaft, ich habe das Auditorium zu meiner Rechten und das Gymnasium links von mir. Und ich stehe auf dem Flur mit den offenen Vorhängen dazwischen zu meiner Rechten und Linken. Und wir haben heute Morgen einen großen Andrang im Auditorium, ebenso im Gymnasium und auch in der Kirche, der Gemeinde unten an der 8th und Penn Street. Und von den überfüllten Orten vermittelt ist die Telefonanlage zu den anderen Orten. Wir hatten eine gewaltige Zeit im Herrn und wir sind voller Erwartungen für diesen Gottesdienst heute Morgen. Und nun, heute Abend ist der Abschluss dieses viertägigen Feldzugs. Ja, sicherlich laden wir alle ein, die können, hier zu sein. Wir vertrauen, dass der Herr uns heute Abend einen großen Höhepunkt geben wird, indem er etwas sehr Außergewöhnliches tut, so dass er alle Kranken heilt und die großen Dinge tut, die er sonst tut. Und wir sind voller Erwartungen auf den Abend. Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen. Jeder, jede Gemeinde, jeder Denomination, man muss nicht einmal ein Christ sein. Wir rufen gewiss Sünder auf, zu uns zu kommen und sich unter uns zu setzen. Wir tun unser Bestes, um sie zu lehren, was der Weg des Herrn ist, damit wir leben können. Nun hoffe ich, dass die Zuhörerschaft nicht nervös sein wird und ich werde im Vertrauen auf Gott, dass ich nicht nervös sein werde, denn ich habe eine ungeheure Nacht hinter mir, eine große Anspannung, denn ich weiß, dass das, was ich heute Morgen sage, am Tage des Gerichtes gegen mich verwendet wird. Und ich konnte nicht schlafen. Und ich weiß, wenn ich sie nicht sage, wird es am Tag des Gerichts gegen mich verwendet werden. Es macht es also schwer. Du kannst es nicht erklären. Und nun, heute Morgen haben wir das große Thema Heirat und Scheidung zu erörtern. Und der Grund, warum ich es zur Sonntagsschule gemacht habe, ist, dass wir darüber sprechen und uns Zeit nehmen können. Anstatt eine Predigt darüber zu halten, ist es eine Lehre aus der Schrift. Und ich möchte sagen, dass sollte dieses Band jemals in die Hände eines Predigers oder von Predigern fallen, egal wo, wenn wir dieses Tonband veröffentlichen, ich weiß nicht, was die Gemeinde damit tun wird. Ich bitte Bruder Fred, den Gemeindevorstand zu treffen, bevor er dieses Tonband freigibt. Und an euch Menschen im ganzen Land, die Tonbandgeräte eingeschaltet haben, bitte lasst das Tonband nicht raus, bevor ihr nicht von Bruder Softman darüber gehört habt. Nun, wenn es veröffentlicht wird und einer meiner Predigerbrüder oder ein Christ irgendwo, der mit dem, was ich zu diesem Thema sage, nicht einverstanden ist, vertraue ich darauf, dass ihr es nicht kritisiert. Wenn du es nicht verstehst, wie ich es lehre, nun, du hast ein Recht darauf als Prediger, als Hirte, und ich respektiere alles, was du glaubst. Und es gibt zwei große Lehrmeinungen darüber. Und wenn es dort zwei Fragen gibt, dann muss entweder eine von ihnen richtig sein oder keine von beiden ist richtig. Deshalb werden wir heute Morgen versuchen, zum Worte Gottes zu schauen, um dies zu erklären. Ich denke, wenn es eine biblische Frage ist, dann hat die Bibel sicher die Antwort darauf. Und jetzt, einfach bevor wir dieses Thema beginnen, Vielmehr, bevor ich über dem Wort bete, möchte ich jedem von euch gegenüber zum Ausdruck bringen, dass ihr Christen besonders, dass ich mir wünsche, dass ihr heute Morgen für mich betet. Und alle in der unsichtbaren Zuhörerschaft, die heute Morgen zuhören, betet für mich, denn ich möchte aufrichtig und wahrhaftig sein. Nun, wir sind uns bewusst, wenn wir diese Aussagen machen, jemand, wenn es nur eine Person ist, sich daran klammern wird, als ginge es um Leben und Tod. Viele von euch werden glaubend weggehen. Natürlich, viele von euch werden das vielleicht nicht tun. Aber ich weiß, in meinem Dienst gibt es Menschen, die reinkommen, um mir zuzuhören und zu hören, was ich zu sagen habe. Nun, sie sitzen gerade hier heute Morgen international, von viel aus den Vereinigten Staaten, Kanada und von Übersee. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sehr es euch belastet, wenn ihr wisst, dass die ewige Bestimmung dieses Menschen in euren Händen liegt, denn er wird sich an das halten, was ihr sagt. Gott wird mich also dafür verantwortlich machen. Und ich möchte mich dem einfach so aufrichtig nähern, wie ich kann. Jetzt bitte ich unsere Schwestern, und ich habe einige meiner Worte geändert, damit ich es vor ihnen aussprechen kann. Billy hat heute Morgen einige Dinge in seiner Tasche, die vor einem gemischten Publikum nicht gesagt werden können, und einige, die ich wahrscheinlich sagen werde, müsst ihr verstehen. Nimm es als von deinem Bruder nach meinem besten Wissen. Ihr würdet in einer Arztpraxis sitzen und ihm zuhören. Er hätte sehr deutliche Worte zu euch zu sagen. Und einige von euch jungen Damen und jungen Männern, ich möchte nicht, dass ihr einen falschen Eindruck bekommt. Ich möchte, dass ihr glaubt und einfach still sitzt. Denkt daran, dass Wahrheit als Wahrheit ausgewiesen werden muss. Nun, kein Zweifel, aber es wird viele von euch geben, die mit dem, was gesagt werden soll, nicht einverstanden sind. Aber ich möchte es euch anhand der Bibel beweisen. Und dann glaube ich, wenn ihr einfach ehrfürchtig seid und zuhört, dann werdet ihr ein besseres Verständnis und eine bessere Auffassung von dem haben, worauf ich die ganze Zeit hingehämmert habe. Ich glaube, dies wird es erklären. Und ich vertraue darauf, dass es das tut. Nun, wir werden vielleicht ein wenig länger brauchen, 1,5 Stunden oder vielleicht länger. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Und jetzt möchte ich noch einmal sagen, dass ich weiß, dass die Menschen sich an deine Worte halten. Sie tun es bei ihrem Pastor, und natürlich bin ich ein Pastor gewesen. Und sie halten sich an die Worte eines Pastors, als ob es zwischen Leben und Tod wäre. Sie halten sich an die Worte ihres Priesters einfach so, als ginge es um Leben und Tod. Und natürlich unterrichtet der Pastor wohl mit allem, wie er es weiß zu tun, seine Leute genauso, wie er es im Seminar gelernt hat. Kein Zweifel, was der Priester auch in den verschiedenen Religionen die Priester haben. Selbstverständlich, der Pastor ist wirklich ein Priester. Er ist ein Fürsprecher. Also, wenn der Priester in allem, was in seinem im Seminar, in den Klöstern gelehrt wurde, ein Mann mit tiefer Aufrichtigkeit sagt genau das, was er gelehrt wurde. Nun, also ich habe keine Seminarerfahrung oder Klostererfahrung und überhaupt nichts dagegen, aber ich habe ein sehr eigenartiges Leben. Ich wurde berufen, als ich nur ein kleiner Junge war. Und dabei wurde mir ein sichtbares, hörbares Zeichen gegeben. Eine Feuersäule, die in einem Busch hing, im Alter von 7 Jahren, genau hier am Utica Pike. Mein Vater arbeitete für Mr. O.H. Wathan, der gerade kürzlich gestorben ist. Und ihr habt das Buch gelesen, ihr kennt die Geschichte. Und seit dieser Zeit, unten am Fluss dann, erschien es sichtbar vor den Menschen. Und nun? Es wurde viele Male fotografiert und es hängt in Washington D.C. als urheberrechtlich geschütztes Bild in der Halle für religiöse Kunst, als das einzige übernatürliche Wesen, das jemals wissenschaftlich bewiesen fotografiert wurde. Dieselbe Feuersäule genau in demselben Aussehen und auf dieselbe Weise, die Israel aus Ägypten herausführte. Ich glaube, es ist Jesus Christus in Geistform in der Sohnschaft Gottes. Denn er wurde Menschensohn genannt, als er zuerst kam. Jetzt wird er der Sohn Gottes genannt. Im Millennium wird er Sohn David sein. Er kam als Menschensohn, ein Prophet, wie von ihm gesprochen wurde, jetzt ist der Gottessohn im Übernatürlichen. In dem großen Millennium, das kommen wird, wird der Sohn Davids sein und auf dem Throne Davids sitzen. Wie alle Bibelleser wissen, ist das eine göttliche Verheißung Gottes an David. Er würde seinen Sohn erwecken, damit er auf seinem Thron sitze. Und nun, in einem seltsamen, eigenartigen Dienst, wurde ich alles von Gott bis zum Teufel genannt. Und das ist einfach immer so. Das hat dieser Erzbischof der katholischen Kirche kürzlich zu mir am Abend da drüben gesagt. Die Diskussion war, dass er sagte, Bruder Brenhem, Johannes der Täufer hat sich eindeutig in der Heiligen Schrift identifiziert, wie vom Propheten Jesaja gesprochen. Er sagte, dein Dienst ist in der Gemeinde klar identifiziert. Er sagte, die Lutheraner sind in der Bibel. Er sagte, die Lutheraner kannten Luther, die Wesleyaner kennen Wesley. Aber was ist mit den Pfingstlern? Er sagte, sie irren umher und wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Und ich sagte, mein Herr, ich schätze das. Und es war zu diesem Zeitpunkt, als der Geist auf die Dame fiel, die mich nie gesehen hatte, seine Frau und sprach und identifizierte dieselbe Sache. Nun, um ehrlich zu sein, vor dieser Botschaft, die ich heute Morgen spreche, ich weiß nicht, ich sagte ihm, mein Herr, das könnte ich nicht sagen, das ist eine gewaltige Sache, das zu sagen, es schaut so aus, eine Sache, die ich weiß, dass dort sicherlich etwas geschehen ist. All diese Dinge einfach als wissenschaftlich bewiesen und bewiesen um und um die Welt. Es kann nicht einfach nur ein Mythos sein, es ist Wahrheit. Was ist es? Lass mich eingestehen, bevor ich heute Morgen zu euch spreche, ich weiß es nicht. Und ich würde nicht wagen, eine Bewegung zu machen, bevor ich nicht von ihm gehört habe, der in der Vergangenheit zu mir gesprochen und mir diese Dinge gesagt hat. Denkt daran, unser Herr Jesus Christus hat sich nie als der Sohn Gottes ausgewiesen. Er sagte, ihr sagt, dass ich es bin, zu diesem Zweck bin ich geboren worden und so weiter, aber er hat sich nie selber ausgewiesen. Nun, das war die Feuersäule, die die Kinder Israels führte, war der Herr Jesus Christus in Geistform. Glaubt ihr das? Der Logos, der von Gott ausging. Und dann, als er auf Erden war, sagte er, ich komme von Gott und ich gehe zu Gott. Wir alle wissen das. Und nach seinem Tod, dem Begräbnis und der Auferstehung, war Saulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen, weil sie Dinge lehrten, die dem widersprachen, was sie gelehrt worden waren. Und er war ein großer Kämpfer unter Gamaliel, einer der herausragendsten Lehrer der damaligen Zeit, in ihrer Schule, ihrem Kloster, und ein großer Mann und ein Verantwortlicher der Gemeinde. Und es war doch, dass ein großes Licht die Feuersäule wieder ihn in der Mitte des Tages niederschlug. Und eine Stimme sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Nun, wenn ihr beachtet, als Paulus, Saulus aufstand, sagte er, Herr, wer bist du? Nun, dieser Junge, der ein Jude war, hätte sicherlich nichts genannt, es sei denn, es wäre etwas gewesen, das Gott symbolisiert. Er hätte es nicht Herr genannt, so war es dieselbe Feuersäule. So wie Jesus sagte, ich gehe zu Gott, ich bin von Gott gekommen und ich kehre zu Gott zurück. Dort war er wieder zurück in der Form einer Feuersäule. Er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst und es ist schwer für dich, gegen die Stacheln auszuschlagen. Und wir stellen fest, dass als der Apostel Petrus, dem die Schlüssel zum Bau der Kirche gegeben wurden, im Gefängnis saß und dieselbe Feuersäule kam durch die Gitterstäbe, öffnete die Türen des Gefängnisses und holte Petrus auf geheimnisvolle Weise heraus, sogar ohne die Wachen zu stören. Für mich ist es Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und dann erkennt ihr alles an seiner Natur. Alles erkennt man an seinem Wesen, an der Frucht, die es trägt. Und ich bitte euch, auf die Art der Frucht zu achten, die es trägt, dieses Licht, welches Gott ist, weil es immer zum Worte Gottes zurückgeht und das Wort Gottes beweist, das Wort Gottes predigt und Gott dieses Wort so sichtbar für euch beweist. Da muss etwas dahinter sein. Menschen haben mich einen Propheten genannt. Ich nenne mich selbst nicht einen Propheten, weil ich mich nicht wagen würde, das zu sagen. Aber ich kann dies sagen, dass der Herr mich Dinge vorhersehen ließ, Dinge sagen ließ, die geschehen sind, geschehen werden, angeschehen sind. Und nicht ein einziges Mal hat es jemals versagt in den Zehntausenden von Malen. Alles, von dem er sagte, dass es geschehen würde, ist geschehen. Wir alle wissen das. Wenn es eine Person in dieser sichtbaren Zuhörerschaft heute Morgen oder irgendwo gibt, die sagen könnte, dass es ein einziges Mal fehlgeschlagen ist, dann steht es dir frei, aufzustehen und das zu sagen. Aber wenn jeder weiß, dass es jedes Mal von den Tausenden von Malen vollkommen richtig war, und dann sagt Amen. So wäre das auch auf der ganzen Welt. Etwas ist einfach im Begriff zu geschehen. Gott sendet diese Dinge nie, ohne dass eine Absicht dahinter ist. Ich habe gerade daran gedacht, ich habe es hier platziert, eine meiner Notizen, dass ich heute Morgen ein paar Manschettenknöpfe trage. Und viele von euch haben von diesem Filmstar gehört, Jane Russell, und ihre Mutter ist eine Pfingstlerin. Und Danny Henry ist ihr Cousin ersten Grades, das Kind der Schwester ihrer Mutter. Er war Baptist. Er war vor 2 Jahren bei einer Versammlung von Geschäftsleuten in Los Angeles, Kalifornien anwesend. Und ich war gerade mit einer großen, machtvollen, eindringlichen Erklärung zu Ende gekommen, als sogar der Aufseher, einer der Generalaufseher der Gemeinde Gottes von der Empora, auf der er saß, auf das Podium herunterkam und sagte, ich glaube nicht, dass Bruder Branham das so gemeint hat. Ich sagte, ich muss es so meinen, mein Herr, es ist, so spricht der Herr. Und dann, es ging um die Gemeinde in diesem Zeitalter. Und um diese Zeit, dieser junge Mann, der ein Geschäftsmann ist, sein Bruder ist er war an dem Morgen dort, um Bilder für das Fernsehen zu machen. Sein anderer Bruder ist ein Aufseher der kalifornischen Bundesstraße. Und Danny Henry ging nach dem Ende der Versammlung nach vorne auf die Plattform, wo die Männer alle saßen, ging weiter, um seine Arme auf mich zu legen, und er sagte diese Worte. Bruder Brennan, ich hoffe, das klingt nicht gotteslästerlich, aber sagte er, das könnte zum 23. Kapitel der Offenbarung gemacht werden. Es gibt nur 22 Kapitel in der Offenbarung. Er sagte, ich hoffe, das klingt nicht lästerlich. Er hat es nur gesagt, nun, der Junge war ein Baptist und wusste nichts über das Übernatürliche. Mit seinen Armen um mich begann er in einer unbekannten Sprache zu sprechen. Und als er mit dem Sprechen in einer unbekannten Sprache fertig war, da saß eine korpulente, dunkle Frau direkt vor mir. Sie erhob sich und sagte, das braucht keine Auslegung. Sie sagte, ich komme aus Shreveport, Louisiana oder Baton Rouge, Louisiana. Sagte, das ist eindeutig Französisch. Victor Ledoux, welcher ein Franzose war und ebenfalls dort saß, dort oben sagte sicherlich, ich bin Franzose, das war vollkommen Französisch. Ich sage, wartet mal, du schreibst auf, was er gesagt hat und du schreibst auf, was er gesagt hat, bevor ihr etwas sagt. Schreibt auf, was ihr zu sagen habt und lasst uns eure Notizen sehen. Und so schrieb der ein und der andere auf. Es war sogar, die Satzzeichen waren dieselben. Und dann, als sie gerade die Notizen hochbrachten, kam ein gut aussehender, blonder junger Mann von hinten heran. Doch war nicht genug Platz für ihn, um sich zu setzen. Er stand da hinten auf. Er kam nach vorne und sagte, einen Moment, ich würde auch gerne einen Zettel abgeben. Er sagte, ich bin der französische Übersetzer für die UN, die Vereinten Nationen. Er sagte, ich würde gerne meine Notiz hinterlegen. Und hier sind alle drei Notizen genau gleich in Französisch. Und so ließ es sich. Das ist die ursprüngliche Notiz, die direkt genommen wurde. Das ist der Zettel von Daniel selbst. Er hat ihn in seine Tasche gepackt. Natürlich ging es zu den christlichen Geschäftsleuten und so weiter. Weil du den schmalen Pfad gewählt hast, den härteren Weg, du bist nach deiner eigenen Wahl gegangen, du hast die richtige und präzise Entscheidung getroffen und es ist mein Weg. Aufgrund dieser folgenreichen Entscheidung wird ein großer Anteil des Himmels auf dich warten. Was für eine herrliche Entscheidung hast du gemacht? Dieses in sich selbst ist das, was den gewaltigen Segen der Liebe Gottes geben und herbeiführen wird. Nun, der Mann hat hier mit seinem Namen unterschrieben. Die obige Aussage wurde übersetzt von Danny Henry, der über Bruder Brennan prophezeite, gegeben von 3 Zeugen in der Cafeteria in Los Angeles, Kalifornien. Nun, derselbe junge Mann, der diese Prophezeiung gab, ohne zu wissen, was er sagte, war vor etwa einem Monat in Jerusalem. Er hatte das Vorrecht, hinauszugehen und sich in das Grab zu legen, wo Jesus gestorben und begraben worden war. Und während er so da lag, sagte er, kam ich ihm sehr stark in den Sinn und er begann zu weinen. Er sagte, wie schwer ist es für Bruder Branham gewesen, sich gegen die Welt und diese Dinge und alle Kirchen zu stellen. Wie es einmal von einem gesagt wurde, der Teil an Billy Graham hat, er sagte, wir können Billy Graham sehen, weil alle Kirchen für ihn vereint sind. Wir sehen Oral Roberts, die Pfingstler, aber wie können wir jemals etwas haben, wenn es im Widerspruch zu dem steht, was den Menschen gelehrt wurde? Es ist Gott. Und Danny, was er als Hobby macht, er macht kleine Steine. Er ging dorthin, wo das Kreuz niedergelegt worden war, wo man sagte, das Kreuz sei in den Felsen eingelassen gewesen. Es war niemand in der Nähe. So brach er ein kleines Stück Fels ab, steckte es als Souvenir in seine Tasche und kam nach Hause und machte mir daraus ein paar Manschettenknöpfe. Und seltsamerweise, als er sie machte, sahen sie aus, als wären sie blutbefleckt und quer durch jeden von ihnen in Kontinuität läuft ein gerader, schmaler Pfad quer durch beide. Nun, das ist vielleicht einfach, sieht jemand anderen, mag das vielleicht nicht auffallen, aber für mich ist es ergänzend zu den Dingen, an die ich glaube. Ich glaube, dass alles eine Bedeutung hat. Und nun in dieser Zeit, was immer der Herr hat, wenn dies nicht die Sache ist, von der er prophezeit hat, von Malachi 4 und auch von Lukas 17 und vielen anderen Schriftstellen, was an diesem letzten Tag geschehen soll, möchte ich dies zum Schluss sagen, dann hat es den Grundstein für den Mann gelegt, wenn er kommen wird. So bin ich sehr dankbar, dass Gott der Allmächtige, wenn es denn so ist, mich in meinem ungebildeten Zustand etwas tun ließ, um meine Wertschätzung für seine Liebe zu mir, meine Liebe zu ihm und unsere Liebe zu den Menschen zu zeigen. Deshalb, in Aufrichtigkeit, nähere ich mich diesem Thema von Heirat und Scheidung. Möge Gott uns allen Gnade erweisen. Und nun hört gut zu. Und Schwester, steht nicht auf und geht hinaus, bleibt einfach eine Weile still sitzen. Brüder, tut das Gleiche. Schaltet eure Geräte nicht aus, die bei dieser Übertragung zum Einsatz kommen. Tut das nicht. Sitzt einfach nur ein paar Minuten still, bis es vorbei ist. Hört genau zu. Wenn du nicht einverstanden bist, notiere die von mir angeführten Bibelstellen und studiere sie dann unter Gebet, bevor du deine Entscheidung triffst. Gott helfe uns, während wir versuchen, uns diesem Thema zu nähern. Nun, es könnte ein wenig länger dauern. Ich möchte nicht, dass ihr in Eile seid und ich nehmt euch einfach Zeit, wir alle, und studiert das Wort Gottes wahrhaftig und gründlich, so wie wir wissen, wie man es betrachtet. Lasst uns mit Matthäus beginnen, dem 19. Kapitel. Und ich denke, mit dem 8. Vers des 19. Kapitels beginnen. Ich könnte auch mit dem 1. beginnen und bis zum 8. Vers des 19. Kapitels lesen. Denkt daran, diese Dinge, die ich sage, müssen aus dem Worte Gottes kommen. Es kann nicht meine eigene Meinung sein, weil meine Meinung einfach wie die von jedem anderen ist. Aber es muss in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes sein. Denkt daran, dass Gott alles in Kontinuität hält. Er ändert nie. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Glaubt ihr das? Er ist derselbe. Nun werde ich aus dem 19. Kapitel lesen. Und es begab sich, als Jesus diese Reden vollendet hatte, ging er aus Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. Und große Volksmengen folgten ihm nach und er heilte sie. Die Pharisäer kamen auch zu ihm und versuchten ihn. Ich mache eine Pause, damit ihr die Betonung versteht, wer es war, der ihn versuchte. Indem sie zu ihm sagten, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau aus jedem beliebigen Grund zu entlassen? Und er antwortet und sagte zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass er, der sie am Anfang gemacht hat, sie als Mann und Frau gemacht hat? Und sagte, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Darum sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagt zu ihm, warum hätte Moses geboten, einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Und er sprach zu ihnen, Moses hat euch wegen eurer Herzenshärte erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Aber von Anfang an war es nicht so. Nun, Gott helfe uns. Diese Schriftstelle, diese Frage, begegnete Jesus ganz am Anfang seines Dienstes. Und sie begegnete Moses ganz am Anfang seines Dienstes. Es ist eine der vorrangigen Fragen im Herzen der Gläubigen, denn Sünder kümmert es nicht. Aber es geht die Gläubigen an, weil der Gläubige versucht, alles zu tun, was er zu tun weiß, um richtig vor Gott zu leben. Wenn also irgendeine Frage bezüglich Religion aufkommt, dann kommt der Fall von Heirat und Scheidung zur Sprache. Warum? Weil es die Ursache für die ursprüngliche Sünde ist. Dort hat die Sünde begonnen und das ist der Grund, warum es jedes Mal zur Sprache kommt, denn es ist der unmittelbare Anfang der Sünde. Nun, ich werde nicht Zeit haben, all diese Dinge zu erklären, aber ich werde gerne euren Brief beantworten oder alles, was ich kann. Wir haben auch die Bücher, die darüber geschrieben wurden und viele Fragen und sogar Zeitungsausschnitte und andere Dinge hier, um dies zu beweisen. Wir wissen, dass es Eva war. Der Apfel, den sie gegessen haben soll, das ist nicht einmal schriftgemäß. Jetzt behaupten sie, es war eine Aprikose. Es war keins von beiden. Sie beging Ehebruch. Das brachte das erste Kind hervor, welches Kain war, Satans eigener Sohn. Denn in ihm lag das Böse. Es kam nicht durch Abel. Satans Sohn war Kain. Ich weiß, was ihr jetzt für eine Frage habt. Eva sagt, ich habe einen Mann vom Herrn bekommen. Das ist genau richtig. Du könntest die verkommenste Frau der Stadt nehmen, den schlimmsten Mann, wenn sie ein Kind bekämen, müsste es vom Herrn kommen, weil Gott Gesetze festgelegt hat. Und diese Gesetze, wie den Sonnenaufgang, wenn man eine Klette auf ein gutes Feld bringt, wird sie wachsen. Und sie muss wachsen, denn das ist Gottes Gesetz. Wenn Same gepflanzt wurde, muss er wachsen. Und nichts kann Leben wachsen lassen, außer Gott, wenn es nach seinen Gesetzen tätig ist. Deshalb, als der böse Same in Evas Schoß gepflanzt wurde, musste er hervorbringen, weil es Gottes Gesetz der Fortpflanzung ist. Und es konnte nichts anderes tun, als es hervorbringen, und es musste von Gott kommen. Das ist der Grund, dass Leute manchmal sagen, kleine Babys, die nicht von christlichen Eltern geboren wurden, sind verloren. Das Blut von Jesus Christus sühnt für das Kind, egal wie es geboren wurde, egal wie böse es geboren wurde. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das kleine Kind kann nicht Buße tun, weil es nichts hat, wofür es Buße tun muss. Und das war die Sünde der Welt, die durch das Blut Christi weggenommen wurde. Säuglinge gehen in den Himmel. Es ist die ursprüngliche Sünde und das ist der Grund, warum die Frage gestellt wird. Wenn irgendeine große Entscheidung von Gott kommt, ist es fast das Erste. Was ist mit Heirat und Scheidung? Nun, es ist nach wie vor eine Frage unter den Menschen, wie zu Zeiten Jesu, wie zu den Zeiten Moses. Es war immer und ist bis heute eine Frage unter den Menschen, weil die Menschen wissen möchten, was die Wahrheit ist. Aber wo eine Frage ist, da muss auch eine Antwort sein. Und nun, da es eine Antwort ist, wie ich diese Woche schon gesagt habe, muss es eine richtige Antwort geben. Und wenn wir auf irgendetwas eine Antwort bekommen und sie ist nicht richtig, dann wissen wir, dass sie falsch war. Aber dort ist, wir fragen immer noch, bis die wahre Frage beantwortet ist, wenn du die Wahrheit wissen möchtest. Und da dies eine biblische Frage ist, sollte es auch eine biblische Antwort sein. Es ist, wie ich gesagt habe, wenn ich heute Morgen nach Osten gehen wollte und das Beste, was ich wüsste, dass ich müsste etwas Bestimmtes auf dem Feld finden, es wäre genau in östlicher Richtung, und ich ginge nach Osten, jemand sagte, Bruder Brennan, das ist Osten, es ist potenziell Osten, aber es ist Nordosten. Ich würde genau an dem Objekt vorbeigehen, das ich suchte, ich würde zurückkommen und wissen, dass es falsch war. Und wenn dann jemand sagen würde, Bruder Brennan, geh den Weg zu deiner Rechten, nun, das ist potenziell auch Osten, aber es ist Südosten. Ich würde das Objekt, das ich suchte, verpassen, weil ich über die Grenzen des vollkommenen und direkten Weges hinausgegangen bin. Nun, wenn das so ist, haben wir zwei Lehrmeinungen über Heirat und Scheidung. Und zwar sagt die eine, dass ein Mann nur einmal verheiratet sein kann, es sei denn, seine Frau ist tot. Das ist eine der Fragen. Und wenn du dem folgst, dann gehst du über Bord. Und dann sagt der nächste, oh, wenn die Frau oder der Mann, einer von beiden, Ehebruch begangen hat, kann jeder von beiden weggetan werden und wieder heiraten. Du findest, dass du damit über Bord gehst. Seht, also es ist weder Südosten noch Nordosten, wir möchten genau nach Osten. Dir gehen die Bibelstellen aus, wenn du diesen Weg gehst. Dir gehen die Bibelstellen aus, wenn du jenen Weg gehst. Wir wollen wissen, wo die Schrift auf die Schrift trifft und wissen, was die Wahrheit davon ist. Jeder nimmt einen anderen Weg und kommt nicht auf die korrekte Antwort, aber es muss trotzdem eine Antwort geben. Es ist so wie heute, es gibt zwei große Lehrmeinungen in der Gemeinde. Die eine ist der Calvinismus, die andere der Arminianismus. Die eine ist legalistisch, die andere ist Gnade. Und wir stellen fest, dass die Menschen, die an die Gnade glauben, die Calvinisten sagen, gesegnet sei Gott, es schadet mir nicht zu rauchen, es schadet mir nicht zu trinken, ich kann diese Dinge tun, ich habe ewige Sicherheit. Dann finden wir die andere auf der Seite der Legalisten, die sagen, oh, ich würde ihn gerne anschreien, ich würde ihm gerne meine Meinung sagen, aber ich bin ein Christ, ich muss stillhalten. Seht, ihr befindet euch auf zwei verschiedenen Straßen und keine von ihnen ist richtig. Nun, es ist schwer, das zu sagen, aber es ist die Wahrheit. Wir finden uns auf zwei verschiedenen Straßen wieder. Der eine geht einen Weg, die andere einen anderen. Nun, lasst uns sehen, was Wahrheit ist. Hört nun und seht, ob dies für euch vernünftig klingt. Zum Beispiel, wenn ich mich bereit mache, um nach Übersee zu gehen und ich nehme meine eigene Familie, dann rufe ich meine Frau zu mir und sage, ich gehe nach Übersee, Liebes. Nun, hier ist die Legalistenseite. Nun, meine Frau, ich werde dir das Gesetz unterbreiten. Wenn du mit irgendeinem Mann flirtest, während ich weg bin, bist du, wenn ich zurückkomme, eine geschiedene Frau. Und ich möchte nicht, dass du jemandem schöne Augen machst. Ich möchte nicht, dass du flirtest. Verstehst du das? Ich bin dein Ehemann. Wenn du es tust, werde ich dich wegtun, wenn ich zurückkomme. Dann greift sie und fasst mich an der Krawatte und sagt, mein guter Mann, ich möchte dir etwas sagen. Seht. Sie sagt, wenn du einer Frau schöne Augen machst oder mit einer Frau ausgehst oder mit einer Frau flirtest, wirst du ein geschiedener Mann sein, wenn du zurückkommst. Das sind die Legalisten. In Ordnung? Nun, die andere Seite ist, dass wenn ich nach Übersee gehe und einen Fehler mache, hinübergehe und sage, nun, schau mal, ich gehe mit dieser Frau aus. Oh, das ist in Ordnung für meine Frau, ihr ist es egal. Meine Frau sagt, ich gehe mit diesem Mann aus, für Bill ist es in Ordnung, ihm ist es egal. Wenn es mir egal ist, dann ist etwas falsch mit mir. Ich liebe diese Frau nicht richtig. Und wenn es ihr egal ist, dann ist etwas falsch mit ihr. Sie ist meine Frau. Ich möchte nicht, dass ein anderer Mann mit ihr rumalbert. Sie ist meine Frau. Richtig ist, dass beide eine Wahrheit haben, aber nicht die exakte Wahrheit. Nun, wenn ich nach Übersee gehe, um es richtig zu machen, versammelt sich meine kleine Familie und wir beten miteinander. Und ich übergebe sie Gott und sie übergeben mich Gott. Und wenn wir das tun, gehen wir nach Übersee. Ich gehe nach Übersee. Nun, und ich liebe sie und sie hat Vertrauen in mich. Solange ich sie auf diese Weise liebe, hat sie keine Sorge, dass ich mit irgendeiner anderen Frau ausgehe. Solange sie mich richtig liebt, brauche ich nicht daran zu denken, dass ein anderer Mann mit ihr ausgeht, weil sie meine Frau ist und ich ihr glaube. Ich glaube, wenn ich tatsächlich etwas Falsches tun würde, einen Fehler machte und mit einer Frau ausging und zurückkäme und es ihr bekennen würde und ihr sagte, Meda, ich wollte das nicht tun, ich bin einfach in eine Falle geraten. Diese Frau ist einfach auf mich zugelaufen und hat mich am Arm gepackt, hat so und so begonnen. Ich glaube, sie wäre verständnisvoll. Ich glaube, sie würde es mir verzeihen. Aber ich würde es für nichts tun, weil ich sie liebe. Auch wenn sie mir vergeben würde, würde ich es nicht tun. Ich würde sie für nichts verletzen. Aber obwohl ich weiß, dass sie es mir verzeihen würde, möchte ich sie nicht verletzen. Und so ist es auch mit Gott. Und wenn eine Filioliebe, welches die menschliche Liebe, die Freundschaftsliebe ist, einen Mann dazu bringen kann, das für seine Frau zu empfinden, wie steht es dann mit der Agape-Liebe? Das griechische Wort bedeutet die Liebe Gottes. Wie würde mich das Jesus Christus gegenüber handeln lassen? Solange ich gehen möchte, um es zu tun, ist es in meinem Herzen, es zu tun. Nun, ich sage, solange es in meinem Herzen ist, es zu tun, gehe ich und tue es. Gesetzlichkeit lässt es mich nicht tun, weil ich weiß, dass ich bestraft werden würde, wenn ich es tue. Aber die echte Wahrheit ist, wenn die Liebe Gottes in dein Herz kommt, bis du es tun möchtest. Das ist die Wahrheit darüber, das sind die beiden Lehrmeinungen. Nicht der Legalismus oder die andere, der Calvinismus, es ist beides. Heute stellen wir auch fest, dass es viele verschiedene Denominationen gibt. Dort gibt es die katholische Kirche, die protestantische Kirche. Jeder von ihnen sagt, dass sie der Weg sind. Seht, wir haben den Weg, wir sind die Wahrheit. Da sind die Methodisten, die sagen, wir haben die Wahrheit. Die Baptisten sagen, wir haben die Wahrheit. Nun für mich, solange sie so fühlen, ist es nicht so. Weil Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. Seht? Deshalb, wie meine Predigt gestern Abend war, dass er der Ort ist, wo Gott seinen Namen platziert hat, der einzige Ort, um anzubeten. Du bist kein Christ, weil du ein Protestant bist. Du bist kein Christ, weil du ein Katholik bist. Du bist kein Christ, weil du ein Methodist, Baptist oder Pfingstler bist. Du bist ein Christ, weil du durch den Heiligen Geist in Jesus Christus hineingetauft wurdest, nicht durch Wasser. Es gibt einen Glauben, einen Herrn, eine Taufe und das ist die Heiliggeist-Taufe. Die Wassertaufe führt euch in eine Gemeinschaft ein, die Taufe im Heiligen Geist führt euch in Christus ein, dort ist die Wahrheit. Wir haben auch zwei Gedanken von dieser Heirat und Scheidung. Nun, da unser Herr uns das Sieben-Siegel-Geheimnis seines Wortes an diesem letzten Tag geöffnet hat, nun, viele von euch mag das griechisch sein, aber meine Gemeinde versteht das. Wenn ihr von den Visionen gehört habt und was geschehen ist, und die Frage ist eine biblische Frage, wir sind hier eingeladen zu glauben, dass es eine wahre Antwort auf das ganz verborgene Geheimnis geben muss, das seit Grundlegung der Welt verborgen war. Und die Bibel prophezeit und sagt, dass an diesem Tag diese Geheimnisse bekannt gemacht werden. Offenbarung 10. Und beim Schall des siebten Engels, des Boten von Laodicea, würden die Geheimnisse Gottes bekannt gemacht werden. Und dies ist das letzte Zeitalter, welches Laodicea ist. Schaut euch diese ganze Erweckung an. Die seit 15 oder mehr Jahren andauert und keine einzige Denomination ist aus ihr hervorgegangen. Luther hat eine Erweckung. Es entstand eine Denomination. Wesley, es entstand eine Denomination. Alexander Campbell, es entstand eine Denomination. All diese anderen großen, Johannes Smith und so weiter, Denominationen. Moody, die ganze Zeit. Aber hier ist eine gewesen. Normalerweise dauert eine Erweckung nur etwa 3 Jahre. Aber diese hält schon seit über 15 Jahren an. Und nicht eine einzige Denomination ist daraus hervorgegangen, denn dies ist die Zeit des Samens. Da ist keine Hülse mehr. Nachdem die eine Schale weg ist, ist es Same. Gott ist bereit, wenn es jetzt nicht tut, wird er eine Gemeinde durch sein Wort, Jesus Christus, zur Vollkommenheit rufen. Beachtet, irgendwo muss eine Antwort sein. Und da das 7 versiegelte Geheimnis Gottes, 7 Siegel, wie viele verstehen das? Hebt eure Hände, lasst uns sehen. Ich denke, die meisten von Ihnen sind unserer Versammlung aus der Umgebung. Hört, wenn nicht, werden die Bücher zu diesem Thema sehr bald herauskommen. Wir haben jetzt einige Bücher darüber. Jesus in unserem Text lädt uns ein, zum Anfang zurückzugehen, um die wahre, schriftgemäße Antwort zu finden. Als er mit dieser Frage konfrontiert wurde, waren 2 Dinge im Blickfeld. Der Priester sagte zu ihm, kann ein Mann seine Frau entlassen und eine andere heiraten, egal aus welchem Grund? Und Jesus sagte, es war nicht so am Anfang. Dann sagten sie, Moses hat uns das Schreiben eines Scheidebriefes erlaubt und sie wegen allem zu entlassen, wofür sie wollten. Er sagte, dass Moses das tat wegen, lasst das eine Weile ruhen, wegen der Härte eurer Herzen, aber von Anfang an oder am Anfang war es nicht so. Die Frage heute, wie über den Weltfrieden, kommt er durch Politik, Vereinigung der Nationen, indem sie sich vereinigen? Ich sage euch nein. Es ist immer gescheitert und wird es wieder. Aber es bleibt eine wahre Antwort auf die Frage. Wird es Frieden auf Erden geben? Ja, wenn Sünde von der Erde weggenommen sein wird, wird dort Frieden sein. Aber bis dahin wird es keinen Frieden geben. Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Gott gab ein Heilmittel für die Sünde. Hört jetzt genau zu. Gott hat das Heilmittel gegeben, um die Sünde von der Erde zu entfernen. Aber die Menschen auf der Erde wollen Gottes Heilmittel nicht annehmen. Gott gab uns ein Heilmittel und einen Weg, unsere Frauen zu heiraten und mit ihnen zu leben. Aber die Menschen wollen Gottes Heilmittel nicht annehmen, wollen sein Wort darüber nicht akzeptieren. Jesus hat dies gesagt. Und das erinnert uns an seine Worte, denn wir wissen, dass er sagte, Himmel und Erde werden versagen, vergehen, aber meine nicht. Die Frage, die wahre Antwort, zu der Jesus möchte, dass wir zurückgehen, ist, zum Anfang zurückzugehen. Das wäre dann in Genesis. 1. Moses, weil das Wort Genesis ist das Saatkapitel zu jeder Frage in der Bibel. Und du musst immer zur Saat zurückgehen, um zu sehen, was für eine Art von Samen in einem Feld ist, um herauszufinden, was deine Ernte sein wird. Nun, welche Art von Samen wurde gesät? Genesis ist das Saatkapitel. Wir gehen zurück zu Genesis. Jesus führt uns in diese Schriftstelle ein am Anfang. Erinnert euch daran, das war, als die Zeit anfing zu beginnen. Davor war es Ewigkeit. Nun, unsere Frage dort war, beachtet, wenn wir zum Anfang zurückgehen, nun verpasst dies nicht. Und das ist der Grund, warum ich langsam sprechen möchte, damit die Menschen draußen an den Übertragungen und damit das Tonband es deutlich sagt. Wenn Jesus sagte, geht zurück zum Anfang, da war nur ein Paar von allem auf der Erde. Es gab dort einen Adam und eine Eva. Sie waren von Gott allein verbunden worden. Ein weibliches Pferd, ein männliches. Ein weiblicher Papagei, ein männlicher. Am Anfang, wie er uns sagte, dass wir zurückgehen sollten, da gab es nur ein Paar von allem. Ist das wahr? Dann finden wir heraus, dass am Anfang alles in vollkommener Ordnung und Harmonie mit Gott lief. Nichts war aus der Reihe. Alles im Himmel ist immer noch in Ordnung. All die Sterne, die Galaxien, das Sonnensystem, alles ist vollkommen in Ordnung. Würde sich eine von ihnen bewegen, würde es das ganze Programm unterbrechen. Nun hört zu. Seht ihr? Eine Unterbrechung verdirbt das ganze Programm. Nun, als die Menschen in Kontinuität mit Gott liefen, mit einem Mann und einer Frau, sündigte diese Frau. Und es warf das ganze irdische Programm aus der Kontinuität mit Gott. Deshalb ein Wort, das zu diesem Buch hinzugefügt wird, oder ein Wort, das daraus genommen wird, wirft einen Christen aus der Einheit mit Gott, wirft die Gemeinde aus der Einheit mit Gott, wirft die Familie aus der Einheit mit Gott. Jeder Gläubige kann dadurch hinausgeworfen werden, dass er nicht jedes Wort Gottes annimmt. Dann war es also die Frau, die die Trennung vom lieblichen Heim verursachte. Es war nicht ein Cherubim, der die Erde belastete. Es war nicht Adam, der das Heim verwarf. Es war nicht irgendetwas anderes, das das Heim verwarf und das Ganze aus der Einheit warf, sondern eine Frau, Eva. Und hier ist es, dass der Anfang, von dem Jesus sprach, zerbrochen wurde. Und Jesus sagt am Anfang, machte Gott ein männliches und ein weibliches von jeder Art. Und nun, als diese Frau, nicht das weibliche Pferd, nicht der weibliche Hund, aber die Frau, sie brach die gesamte Einheit von Gottes Wirken auf der Erde und stürzte alles in den Tod. Die Frau, nicht der Mann, sie brach den Bund. Sie brach den Bund, wodurch sie übertrat die Grenzen von Gottes Wort. Nun, wenn sie den Bund mit ihrem Mann brach, brach sie auch den Bund mit Gott. Und weil sie den Bund mit Gott brach, brach sie ihn auch mit ihrem Mann. Und wenn ihr euer Versprechen und euren Bund mit Gottes Wort brecht, ist das die Ursache für so viele unrechtmäßige Kirchenmitglieder. Weil eine Gruppe von Männern sich zusammentut und sagt, nun, so war es nicht gemeint. Und das wirft die ganze Organisation aus der Übereinstimmung mit dem Wort. Oder wir glauben das nicht. Dr. Jones sagte, dass es nicht so war. Aber solange Gott es gesagt hat, ist es so. Er sagte, lass jedermanns Wort eine Lüge sein und meines die Wahrheit. Doch bricht es das Übereinstimmen. Nun, wir sehen, indem die Übereinstimmung gebrochen wurde, wurde dann die Lebenslinie gebrochen. Auch die Zeitlinie wurde gebrochen. Der Bund war zerbrochen. Alles zerbrach. Was hat es verursacht? Eine Frau. Das ist es, was den Bund zerbrach. Nun, wenn ihr das lesen möchtet, könnt ihr es lesen, 1. Mose 3. Nun, da wurde der Mann dazu bestimmt, über die Frau zu herrschen durch Gottes Wort. Sie war nicht mehr gleichberechtigt mit ihm. Sie war von Natur aus gleichberechtigt, ihr wisst das. Aber als sie Gottes Wort brach, machte Gott einen Mann, um über sie zu herrschen. 1. Mose 3, 16, wenn ihr es aufschreiben wollt. Sie war dem Manne nicht mehr gleichgestellt. Sie war eine Brecherin von Gottes Wort. Seht ihr nicht sie, die Gemeinde darin, die Brecherin von Gottes Wort? Das hat sie völlig aus der Einheit geworfen und das ist es, was die Gemeinde getan hat. Es hat geistlichen Tod auf die ganze Sache geworfen. Jetzt werdet ihr es verstehen, warum ich auf diese Dinge hämmere, wie ich es tue. Es ist die Wahrheit. Das sind Bibelfakten. Beachtet, warum hat sie so eine Sache wie die getan? Wie konnte diese liebliche, wunderschöne, vollkommene Frau? Ich habe einmal ein Bild gesehen, ich glaube so in Griechenland, von einem Künstler, der ein Bild von Eva malte. Sie war das allerschrecklichste Ding, das du je gesehen hast. Das zeigt, was eine fleischliche Gesinnung zu schauen vermag. Aber das war sie nicht, sie war wunderschön. Weil sie war die perfekte Frau, ganz Frau. Beachtet, warum hat sie so etwas getan, wo sie doch in einem so hohen Stand war? Sie war dem Manne gleichgestellt, gleichberechtigt mit ihm. Aber wir alle wissen jetzt, dass sie ihre Gleichstellung mit dem Mann verlor, als sie sündigte. Und Gott sagte, der Mann wird fortan dein Gebieter sein. Nun, das ist die Schrift. Wenn ihr möchtet, können wir es lesen. Ich gebe euch die Schriftstelle, damit ihr sie selbst lesen könnt, um Zeit zu sparen für die große landesweite Übertragung. Beachtet den Grund, warum sie dies tat. Wie konnte Satan je an sie herankommen? Wusstet ihr, dass Satan einmal mit Gott gleichgestellt war? Ja, das war er. Alles, nur kein Schöpfer. Er war alles. Stand zur Rechten Gottes in den Himmel, ein großer, leidender Cherubim. Beachtet, der Grund, warum sie dies tat, sie war nicht in der ursprünglichen Schöpfung. Sie ist nicht in Gottes ursprüngliche Schöpfung. Sie ist ein Nebenprodukt. Daher war sie am Anfang, wie Jesus sich darauf bezog, kein ursprünglich schöpferisches Wesen Gottes. Sie ist ein Nebenprodukt eines Mannes, als Jesus sich auf den Anfang bezog. Denkt daran, Adam war beides männlich und weiblich in der ursprünglichen Schöpfung eins, aber dann wurde er durch eine Rippe getrennt. Beachtet, aber ein Nebenprodukt und beachtet, die einzige von Gottes gesamter Schöpfung, von jedem Tier und allem anderen, sie war die einzige, die so gestaltet wurde. Jedes andere Weibliche war in der ursprünglichen Schöpfung. Jedes andere Weibliche war in der ursprünglichen Schöpfung, aber Eva war nicht in der ursprünglichen Schöpfung. Seht, das musste so gemacht werden. Wir werden nach einer Weile dazu kommen. Beachtet in dieser Schöpfung, in der sie war, nicht in der ursprünglichen, aber ein Nebenprodukt. Und in dieser Schöpfung, da ist, nun ich möchte eure Gefühle nicht verletzen, aber ich möchte euch die Wahrheit sagen, ihr sitzt einfach still und ihr macht das gut. Es gibt da nichts, was so verführerisch gestaltet ist wie eine Frau, die verführerisch ist. Da kann nichts anders sein, da ist nichts gemacht, so zu sein. Auch gibt es nichts, das so leicht verführt werden kann wie eine Frau. Nun, der Fall beweist, dass diese Aussage wahr ist. Der Fall am Anfang. Sie war nicht in der ursprünglichen Anfangsschöpfung. Sie war in Adam, aber nicht selber in einem weiblichen Geschlecht am Anfang. Sie war ein Nebenprodukt gemacht. Nun, es gibt da nichts, das gestaltet wurde, das so leicht verführen und verführt werden kann wie eine Frau. Nichts ist so gestaltet oder kann so tief sinken wie eine Frau. Denkt jetzt, es gibt nichts in der ganzen Schöpfung, das so tief sinken kann, wie eine Frau es kann. Sie kann das Herz eines Mannes leichter in Stücke reißen als alles andere, was es auf der Welt gibt. Ist seine Frau. Lass diese nette kleine Frau mit einem anderen Mann herumlaufen. Schau dir den Burschen an, der dort mit seinen Kindern sitzt und dem die Tränen aus den Augen tropfen. Sie ist auf diese Weise gestaltet. Sie ist gestaltet, dies zu tun. Es gibt kein Schwein, keinen Hund, kein anderes Tier gestaltet wie sie oder das so tief sinken kann, wie sie sinken kann. Nun, das ist wahr. Was meine Schwestern betrifft, möchte ich einfach, dass ihr aufpasst. Kein Tier kann unmoralisch sein. Du nennst den Hund eine Schlampe, den weiblichen Hund. Du nennst das männliche Schwein eine Sau. Aber ihre Moral übertrifft so manchen Hollywood-Star um 1 Million Meilen. Das ist, wie niedrig sie gestaltet wurde, zu sinken. Sie kann nicht. Denkt es einfach daran. Da gibt es nichts in der Welt, das in Gottes Schöpfung gemacht wurde, das unmoralisch sein kann, so weit sinken kann. Du sagst, wacht einen Moment, Mann. Wir werden dazu kommen. Die Frau hat Ja zu sagen. Beachtet. Da ist nichts gestaltet, so tief zu sinken oder schmutzig zu sein, außer einer Frau. Ein Hund kann es nicht tun. Ein Schwein kann es nicht tun. Ein Vogel kann es nicht tun. Kein Tier ist unmoralisch. Noch kann es sein, denn es ist nicht so konzipiert, dass es es sein kann. Ein weibliches Schwein kann nicht unmoralisch sein. Ein weiblicher Hund kann nicht unmoralisch sein. Ein weiblicher Vogel kann nicht unmoralisch sein. Eine Frau ist das Einzige, das es tun kann. Nun seht ihr, wohin Satan ging. Seht, aber trotzdem hat sie ist diejenige, die Macht hat, Ja oder Nein zu sagen. Seht, das hängt davon ab, woran sie sich halten möchte. Seht, nun, hier sehen wir deutlich, wo der Same der Schlange reinkam. Es gibt nur einen Ort, zu dem er gehen konnte. Wenn dies die Sache nicht festnagelt, ist jemand blind. Seht, es musste dahin gehen. Beachtet, der Grund, warum Tiere es nicht tun konnten, ein weibliches Tier, sie waren in der ursprünglichen Schöpfung, aber die Frau war nicht in dieser ursprünglichen Schöpfung. Jetzt gehen wir zurück, um das auszugraben und es dann direkt in die moderne Zeit im Testament zu bringen. Sie allein ist für Schmutz und unreines Leben gestaltet. Ein Hund kann das nicht. Kein anderes weibliches Wesen kann das. Es ist nur die Frau, die es kann. Ein Hund oder jedes andere Tier ist einmal im Jahr und das für ihre Jungen, nicht für sexuelles Vergnügen, sondern für ihre Jungen. Die alte Sau, die alte Hündin, einmal im Jahr, einen Moment, und das ist für ihre Jungen. Aber eine Frau ist gemacht für jede Zeit, die sie wünscht. Ich habe hier einiges durchgestrichen, den Rest könnt ihr euch vorstellen. Ein Hund kann's nicht, eine Frau kann's. Ich hoffe, dass der Heilige Geist euch den Rest offenbart, den ich hier durchgestrichen habe. Sie ist die einzige weibliche Art, die hübscher ist als das männliche. Es gibt keine andere Gattung unter irgendetwas. Alle anderen Geschöpfe Gottes sind schöne Menschen, wie bei den Tieren, Vögeln und so weiter. Immer ist es menschenschön. Seht euch den großen Hirschbock an. Große, feine Hörner, eindrückliche Spezies und die kleine, bescheidene Hirschkuh. Schau dir den großen Hahn an mit all seinen hübschen Federn und die kleine, braune Henne. Schau dir die Vögel an, den Hahn und die Henne. Warum? Warum war es so von allen Geschöpfen Gottes? Bei jeder Kreatur ist im Menschen das Schönste. Unter den Schafen, unter den Schweinen, unter den Pferden, unter allem anderen ist es immer das große Menschen, das hübsch ist, und bei den Vögeln. Aber bei der menschlichen Rasse ist es die Frau, die hübsch ist, nicht der Mann. Wenn er es ist, ist etwas verkehrt. Es ist irgendwo gekreuzter Same. Ursprünglich ist es so. Warum? Warum wurde es getan? Um dadurch zu verführen. Ihr Designer, Satan, arbeitet auch in diesen letzten Tagen noch an ihr. Lasst mich hier einfach für einen Augenblick innehalten. Hübsch. Wusstet ihr, dass die erste globale Zerstörung der Welt weltweit wegen der hübschen Frauen geschah? Als die Söhne Gottes sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren, haben sie sich Frauen genommen. Ist das richtig? Habt ihr die Zunahme der Schönheit von Frauen in der heutigen Zeit bemerkt? Ich habe das Bild von Pearl Bryan gesehen, welche zu einer Zeit die schönste Frau der Nation gewesen sein soll. Es gibt kein Teenager-Mädchen in dieser Schule, das sie in Sachen Schönheit nicht in den Schatten stellen würde. Die Zunahme der Schönheit der Frauen zeigt die Zeit der Irreführung. Wann hat eine Kirche jemals schöner ausgesehen als heute? Alles ist mit großen, schönen Gebäuden ausgestattet und Millionen von diesem und Millionen von jenem. Seht ihr es nicht? Sie, die Verführung? Nun, es gibt nichts, was sie so herablassen kann wie sie. Und sie ist konzipiert, damit sie verführend sein kann. Und Satan arbeitet heute wirklich an ihr in diesen letzten Tagen, weil er ihr Gestalter ist. Das kann ich jetzt beweisen, um direkt an den Anfang zurückzugehen. Wer hat begonnen, an ihr zu arbeiten? Adam oder Satan? Gott oder Satan? Seht, das ist ihr Designer. Es ist ihre Hauptwaffe, um Männer in ihren Schmutz zu werfen. Als hübsche Frau kann sie einen Mann in jede Richtung schwenken, in die sie will. Bruder, es ist nicht die Schwarzbrennerei hier unten, die die Männer kriegt. Es ist die hübsche Frau, die die Straße herunterläuft, halb angezogen und sich verdreht. Das ist die Verführerin genau dort. Und sie ist tödlich damit. Absolut tödlich. Du magst mich in Frage stellen, dass Satan ihr Gestalter ist, aber das ist die Wahrheit. Satan hat sie gestaltet. Er tut es immer noch. Lass mich euch etwas in der Schrift zeigen. Ich muss euch zurück zur Schrift führen und ihr bildet euch eure Meinung, wenn ihr sie betrachtet. Satan ist derjenige, der diese Art von Schönheit darstellt. Wenn wir es beachten, er war der schönste von allen Engeln im Himmel. Ist das richtig? Und er wünschte sich, den Himmel zu einem schöneren Ort zu machen als das Reich von Michael. Ist das richtig? Auch um zu zeigen, dass Kain sein Sohn war, er brachte eine schönere Anbetung dar, schmückte seine Altäre mit Früchten und Blumen und so weiter. Stimmt das? Wunderschön. Sünde ist schön. Das, was wir heute Schönheit nennen. Und Sünde ist verführend durch Schönheit. Ihr könnt nie eine Frau anschauen, die die Straße heruntergeht und sagen, was in ihrem Herzen ist. Seht? Aber ich wollte diese Dinge sagen, damit ihr sehen könnt, warum Satan ihr Gestalter ist. Das ist genau richtig. Sein eigener Sohn hat es bewiesen. Kain. Nun, sie ist schön, damit sie verführen kann. Die Welt ist schön, damit sie verführen kann. Ich meine den Kosmos, die Ordnung der Welt. Sie ist schön, damit sie verführen kann. Große, schöne Orte und Luxus. Einer der Propheten, Amos, als er heraufkam und in die Stadt hinabblickte und sie wie ein modernes Hollywood sah, wurden seine kleinen, alten Augen unter dem grauen Haar, das ihm ins Gesicht hing, eng. Und er ging dort hinunter mit einer Botschaft und brach über dessen Orte rein. Er sagte, genau der Gott, dem ihr zu dienen behauptet, wird euch vernichten. Genau. Sünde ist schön. Sie zeigen Judas als einen alten, betrunkenen Säufer irgendwo auf der Straße mit herunterhängendem Mund und Fliegen drin und so weiter als Judas. Judas war hübsch, stark, ein Verführer. Es ist nicht der Bursche, bei dem man aufpassen muss. Es ist nicht der Bursche, der alte Bauer, der mit einer Arbeitshose gekleidet reinkommt, auf den man aufpassen muss, wenn er um deine Frau ist. Es ist dieser Aalglatte. Er ist der Schuft. Sünde ist schön in den Augen der Welt. Aber in dieser Art von Schönheit wird Gott nicht zum Ausdruck gebracht. Wusstet ihr das? Gott zeichnet sich durch Charakter aus, herrlichen Charakter. In der Bibel, Jesaja 53, wenn ihr die Schriftstelle aufschreiben wollt, ich habe eine Reihe von Schriftstellen hier an der Seite dafür aufgeschrieben, wie Jesaja 53 sagt die Bibel von unserem Herrn Jesus, dass da keine Schönheit war, dass wir ihn begehren würden. Und wir verbargen gleichsam unser Angesicht vor ihm. Stimmt das? Wir haben ihn nicht begehrt, weil er nicht schön war. Er war möglicherweise ein kleiner Kerl mit gebeugten Schultern und rötlichem Aussehen. Und er war nicht wünschenswert, attraktiv, ein Führer zu sein. Er sah nicht aus wie ein Anführer. Er redete so wie das Volk auf der Straße, das gemeine Volk. Darum sah er nicht aus, als ob er irgendein großer Gelehrer sei. Gebildet, fein, in Roben und so weiter. Er war einfach ein gewöhnlicher Mann. Es gab keine Schönheit an ihm, dass wir ihn begehren würden. Er ging bei den Menschen direkt ein und aus und sie wussten nicht einmal, wer er war. Er sah nicht wie ein Gott aus, der einhergeht, was wir für einen Gott halten würden. Aber genau das war er. Habt ihr bemerkt, als Gott der Herr zu Samuel sagte, geh hinauf zum Hause Isais, und salbe einen seiner Söhne zum König, damit er Sauls Platz einnimmt. Das Volk wählte Saul, obwohl Samuel ihn unbedingt gesagt hatte, es nicht zu tun. Er sagte, Gott möchte nicht, dass ihr einen König habt. Er ist euer König. Und sagte, habe ich jemals etwas im Namen des Herrn zu euch gesagt, was nicht eingetreten wäre? Habe ich euch jemals um Geld oder etwas anderes für meinen Lebensunterhalt angebettelt? Sie sagten, nein, du hast uns nie um Geld gebeten und was immer du im Namen des Herrn gesagt hast, ist eingetreten, aber wir wollen trotzdem den König. Also wählten sie Saul, schaut, was die Welt wählte, schaut, was Israel wählte. Israel, Gottes Gesalbter, wählte einen Mann, dessen Kopf und Schultern alle anderen Männer der Nation überragten. Einen großen, feinen, gut aussehenden Kerl und er war immer eine Fliege im Salböl. Aber Gott sagte, ich werde euch einen König nach meiner Wahl erwählen. Also sagt der Samuel, ich werde dir nicht sagen, wer es ist, aber du gehst hinauf, es ist einer von Isais Söhnen. Und Isai, seine Frau und alle schauten sich um und sagten, ja, unser ältester Sohn, er ist ein großer, stattlicher, gut aussehender Mann. Er wird genau richtig aussehen für die Königskrone. Er ist klug, er ist gebildet, er ist ein feiner Mann. Ich weiß, er wird genau richtig sein, er spricht seine Worte richtig aus. Als sie ihn herausbrachten, nahm Samuel den Becher mit Öl und ging auf ihn zu. Er sagte, nein, der Herr hat ihn abgelehnt. So ging er den ganzen Weg der 6 Söhne hinunter und der Herr lehnte jeden einzelnen von ihnen ab. Er sagte, ist da nicht noch ein anderer? Oh, sagte er, ja, da ist einer. Er ist draußen und hütet die Schafe. Er sitzt einfach da drüben und spielt Lieder und singt und jubelt und macht so weiter. Aber er ist ein kleiner, mit gebückten Schultern, rötlich aussehender Kerl. Er würde niemals einen König abgeben. Er sagte, geh, hole ihn. Und als David vor dem Propheten erschien, lief der Prophet mit dem Öl und goss es auf sein Haupt und sagte, das ist der Auserwählte Gottes. Nicht schön, aber Charakter. Gott schaut auf Charakter. Der Mensch schaut auf natürliche Schönheit. Sie ist verführerisch. Und deshalb wurde eine Frau diese Schönheit gegeben zur Verführung, um zu verführen. Eine schöne Frau, wenn sie es nicht auf die richtige Weise gebraucht, ist es ein Fluch für sie. Das wird sie schneller in die Hölle schicken als alles andere, was ich kenne. Wenn sie hübsch sein kann, sicher, solange sie bei ihrem Mann bleibt und tut, was richtig ist. Und das ist gut und recht, aber sie kann dieselbe Sache nehmen und meine Güte, wie sie damit verführen kann. Denn es wurde ihr gegeben, dies zu tun. Beachtet, nun, Gott aber wird ausgewiesen in Charakter. Da war keine Schönheit, dass wir Jesus begehrt hätten, aber es gab nie einen Charakter wie ihn auf der Erde. Nun, wir finden heraus, dass der Charakter der Gemeinde heute, Satan und seine Gruppe, sich um große, wunderschöne Kirchen, schöne Dinge bemühen. Das ist es, worauf die Welt heute schaut. Oh, wenn der Pastor, der große So-und-so, mal So-und-so, so priesterlich und gottesfürchtig in diesen großartigen Gewändern und Dingen auf diese Weise hinausgeht, das nennen sie Schönheit. Aber der wahre Heilige Gottes schaut aus nach dem Charakter des bestätigten Wortes. Das ist es, was die Heiligen an jenem Tage taten, als sie Jesus sahen. Er war nichts Besonderes zum Anschauen, aber sie sahen, dass Gott in ihm war. Sie sahen, dass Gott mit ihm war. Und das ist es, wie diese Joab und diese Persönlichkeiten mit David, ein kleiner, alter Kerl, aber sie sahen den Mann, der in ihm war. Sie sahen, dass Gott in ihm war und sie wussten, dass er eines Tages an die Macht kommen würde. Sie, einer erschlug die anderen 5 Brüder Goliaths mit bloßen Händen. Einer tötete 300 Mann. Als einige Frauen Bohnen für das Abendessen pflückten und das Heer weggegangen war, nahm er einen Speer und tötete 300 Mann. Philister, Charakter. Warum? Sie blieben an Davids Seite. Sie wussten, dass die Salbung auf ihm war und sie wussten, dass er an die Macht kommen würde. Ein klares Bild der Gemeinde von heute, die beim Worte bleiben wird. Wir wissen, dass es bestätigt werden wird. Wir wissen, dass es eines Tages in die Macht kommen wird. Obwohl Saul, er war auf der Flucht vor dem Rest der Nation, aber sie wussten, dass er an die Macht kommen würde. Wir wissen auch, dass er an die Macht kommt. Also nehmen wir dieses Wort und stehen darauf, egal was es kostet. Wenn wir Philister erstechen oder in eine Grube springen und einen Löwen töten müssen, wie es einer getan hat, gehen wir trotzdem, weil das der Weg ist, den Gott für uns geplant hat. Wir halten Ausschau nach Charakter. Ihr mögt mich jetzt fragen, warum hat er zugelassen, dass sie so gestaltet wurde? Ich möchte nicht zu viel Zeit nehmen, weil ich hier noch viel mehr zu sagen habe. Warum? Die Frage könnte dann aufkommen, warum hat Gott diese Frau so gemacht? Warum hat er ihr erlaubt, so zu sein? Es war zu seinem eigenen Wohlgefallen. Sicher. Wenn ihr eure Bibel kurz aufschlagen wollt, lasst uns kurz in Römer 9 nachschlagen und euch etwas zeigen, wie Gott diese Dinge tut, wenn ihr es lesen möchtet. Und wir können hier sehen, was Gott zu seinem eigenen Wohlgefallen tut. Römer 9, 14. Was wollen wir dann sagen? Ist dort Ungerechtigkeit bei Gott, als er Esau erwählte oder Jakob erwählte und Esau verwarf, bevor einer der beiden Jungen ein Recht gehabt hätte, selbst eine Wahl zu treffen, keine von ihnen, bevor sie geboren waren, noch im Mutterleib sagte Gott, ich hasse Esau und ich liebe Jakob. Seht ihr, warum? Denn zu Mose spricht er, welchem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gott, der Erbarmen erweist. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Darum er nun beachtet hier, so erbarmt er sich nun, wessen er will und verstockt, wen er will. Du wirst zu mir sagen, warum findet er denn Schuld? Denn wer hat sich seinem Willen widersetzt? Nein. Aber, o Mensch, wer bist du, dass du mit Gott rechten willst? Soll das Geformte zu dem, der es geformt hat, sagen, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus demselben Klumpen das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Macht kunden wollte, mit großer Geduld die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit kundtäte, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Nun argumentiert damit eine Weile. Gott tat es. Er musste es auf diese Weise machen. Es musste da sein. Nun hört zu. Jetzt möchte ich für etwa 5 Minuten eure Aufmerksamkeit auf etwas lenken. Was ist Gott? Gott ist ein großer Ewiger. Am Anfang, weit zurück, bevor es einen Anfang gab, war er nicht einmal Gott. Wusstet ihr das? Gott ist ein Objekt der Anbetung und es gab doch nichts, um ihn anzubeten. Er lebte allein. Und in ihm waren Attribute. Was ist ein Attribut? Ein Gedanke. Jetzt bekommt ihr etwas, das an die Lektion für heute Abend anknüpfen wird. Beachtet, er war seine Attribute, die in ihm waren. Nun, es war in ihm, Vater zu sein. Es war in ihm, Gott zu sein. Es war in ihm, Sohn zu sein. Es war in ihm, Retter zu sein. Es war in ihm, Heiler zu sein. Und all diese Dinge hier bringen einfach nur seine Charaktereigenschaften zum Ausdruck. Nichts ist aus der Ordnung. Denkt ihr, Gott hat das Ende nicht von Anfang an gesehen? Sicherlich hat er das. Da ist nichts aus der Ordnung, es geht nur darum, seine Wesensmerkmale darzustellen. Nun, er konnte nicht gerecht sein und einen Menschen so machen, dass er fällt. Er muss ihn auf die gleiche Basis der freien Willensentscheidung stellen, um seine eigene Wahl zu treffen, wissend aber, er würde fallen. Er kann kein Retter sein, wenn nicht etwas verloren gegangen ist. Er kann kein Heiler sein, wenn nicht etwas krank ist. Diese Dinge mussten so sein. Gott hat sie so gemacht, damit seine großen Eigenschaften zur Geltung kommen können. Wenn es das nicht gäbe, wäre er nie ein Retter gewesen, aber wir wissen, dass er es war. Noch bevor es eine Zeit gab, war er ein Erlöser. Er war ein Erlöser, also muss doch etwas verloren sein. Wie wird es sein, wenn er es nimmt und verliert, nur um es zu retten? Dann ist es nicht gerecht, gemäß seinem Urteil. Er könnte einen Menschen nicht in die Hölle schicken und gerecht sein. Er ist gütig, sanft, wahrhaftig, ehrlich und er ist ein großer Richter. Seht, er würde gegen sich selbst arbeiten. Er musste also einen Menschen hierher setzen und ihn mit freier Willensentscheidung ausstatten, damit er wissend, dass er fallen würde. Und der Mensch in seinem eigenen Bild, wie konnte er fallen? Seht ihr jetzt das Tageslicht? Er musste also ein Nebenprodukt machen, etwas außerhalb der ursprünglichen Schöpfung. Nun seht ihr es, seht, dort kommt es hervor, seht, dann dieses ist es, was fiel. Er machte es, wissend, es würde fallen, und es ist als ein Gefäß der Unehre in die Hände Satans gegeben worden. Wo wird heute Ehre verliehen? Denkt darüber nach, beachtet jetzt genau. Dann wieder die Frage, warum wurde sie auf diese Weise gestaltet, und nicht wie andere weibliche Wesen. Warum wurde die Frau so gestaltet und nicht andere weibliche Wesen? Keines der anderen weiblichen Wesen wurde so gestaltet. Sie sind es auch heute nicht. Sie können nicht. Da sie nicht so gemacht ist, kann sie es nicht tun. Warum hat er dieses weibliche Wesen dann nicht als Frau geschaffen, genau wie andere weibliche Wesen, sodass sie genauso sein würde, einfach ihre Kinder aufziehen könnte, dann würde sie ihren Mann haben, leben. Und wenn die Zeit für ihr Baby käme, würde sie ihr Baby haben. Warum hat er sie auf diese Weise gemacht? Nun, ich kann diese Worte nicht sagen und ihr versteht, wovon ich spreche, nicht wahr? Wenn ihr es versteht, sagt Amen. Hier sitzen junge Mädchen und Jungen, seht, aber ihr wisst, das Tier hat eine bestimmte Zeit im Jahr, dann kommt der Partner, dann ist es vorbei. Aber bei einer Frau ist es jederzeit möglich. Und warum hat er sie so gemacht? Nun beachtet, wie sich sein großes Programm entfaltet, während wir jetzt hier weitermachen. Einfach so vollkommen, wie es nur sein kann. Ich wusste dies bis vor ein paar Tagen nicht. Warum hat er sie nicht von Anfang an so gemacht wie den Rest seiner weiblichen Wesen? Weil es für ihn ungebührlich wäre. Er ist die Quelle aller Reinheit. Das ist der Grund, warum er zulassen musste, dass Satan sie in den Griff bekam, was er in der Perversion tat. Ein solches Geschöpf wäre ihm nicht entsprechend ursprünglich dafür bestimmt. Alle seine Werke, die er im Ursprung entworfen hat, bestehen fort. Alle seine ursprünglichen Werke waren in Beständigkeit. Der weibliche Hund, der männliche Hund. Seht ihr, die weibliche Kuh, die männliche Kuh. Alles im Fortbestehen. Die ganze Natur ist in Kontinuität. Die Saat stirbt, geht in die Erde, genau wie Tod, Begräbnis und Auferstehung. Der Saft geht aus dem Baum herunter, lässt sein Blatt fallen, kommt im nächsten Jahr mit der Auferstehung eines neuen Blattes zurück. Seht ihr, was ich meine? Alles, auch die Natur von Gott, ist in einem Fortbestehen, in einer Einheit. Und hier ist eine außerhalb der Beständigkeit Gottes gestaltet. Die Natur ist so gestaltet, dass sie nicht sündigen kann. Denkt mal. Die ursprüngliche Schöpfung Gottes konnte nicht sündigen. Oh, seht ihr es jetzt nicht in dieser Ansicht hier, die Perversion der Kirche? Das Original ist Gottes Wort, es gibt keine Sünde in Gott. Seht ihr, was ich meine? Hier ist eine Kreatur, die durch eine Perversion ins Dasein kam. Gott wird eine Gemeinde haben, aber schaut auf dieses abartige Ding, das sie hier bekommen haben. Gott hat nämlich männlich und weiblich, aber diese Frau, seht ihr, schon die Anzeichen davon zeigen, was Gott im Sinn hatte. Wir könnten eine oder zwei Stunden nehmen und das aufschlüsseln. Sie machte diese Kreatur für diesen Zweck.
Er schuf die Kreatur und drehte sie um, sodass Satan sich ihrer bemächtigen konnte, was er auch tat. Er hat sie immer noch. Sie sollte besser zum Kreuz fliehen, wie auch der Mann. Beachtet, die ganze Natur läuft in Kontinuität. Wenn er die Frau in der gleichen ursprünglichen Schöpfung gemacht hätte, dann hätte es keine Sünde gegeben, weil sie es nicht hätte tun können. Sie hätte es nicht tun können. Sie ist eine Verdrehung der ursprünglichen Schöpfung. So ist alle Sünde eine Perversion der ursprünglichen Wahrheit. Was ist eine Lüge? Ist die Wahrheit verdreht. Was ist ein Ehebruch? Ist die richtige Tat pervertiert. So, da ist die verdrehte Kreatur, da ist die ganze pervertierte Sache und das Ganze wird S-U-N-D-E buchstabiert. Genau dort liegend. Deshalb ist die Frage so wichtig. Nur ein Stück Ausschuss aus einem Mann gemacht, um ihn dadurch zu verführen. Gott machte es, genau hier hat er es bewiesen, dafür wurde sie gemacht. Eine unmoralische Frau ist das Niedrigste, was man sich auf der Erde denken kann. Verzeiht, junge Damen, sie ist nichts als ein menschlicher Mülleimer, eine sexuelle Entblößung. Das ist alles, was sie ist. Eine unmoralische Frau ist ein menschlicher sexueller Mülleimer, eine Verschmutzung, in dem schmutziger, dreckiger, übler, niederträchtiger Unrat von ihr abgelegt wird. Warum ist sie so gemacht? Für eine Verführung. Jede Sünde, die jemals auf Erden war, wurde von einer Frau verursacht. Und eine Analystin aus Chicago, eine Frau, schrieb diesen Artikel, dass die Polizei in den Vereinigten Staaten den Ballungsräumen aufgedeckt hat, dass 98% aller Verbrechen, die jemals in irgendeiner Form in den Vereinigten Staaten begangen wurde, entweder eine Frau darin verwickelt war oder eine Frau dahinter steckte. Nun, ich sage dies alles, um am Ende auf eine Sache zu kommen, damit ihr sehen könnt, worum es geht. Sie wurde gemacht, um zu verführen, wie sie es am Anfang mit Adam tat, indem sie ihm sagte, dass die Frucht angenehm sei und so weiter, um ihn zu verführen und ihn vom Wort wegzubringen. So macht es auch die Gemeinde heute, dieselbe Sache. Aber dann, nach diesem, wurde er ihr Herrscher, um über sie zu herrschen. Nun, was für ein Unterschied an diesem Tag und diesem Tag der Verführung, anstatt dass er ihr Herrscher ist, ist sie sein Gott geworden. Sicherlich, sie beherrscht ihn. Jetzt könnt ihr ziemlich gut verstehen, worauf ich hinaus will. Durch ihre Schönheit und ihre Sexkontrolle, ihre Gestalt, die ihr von Satan gegeben wurde, das Nebenprodukt, das Satan gemacht hat, ist sie gesandt, um Söhne Gottes zu verführen und sie kann mehr von ihnen in die Hölle lenken als jedes andere Instrument, das Satan hat. Das ist genau richtig. Ich spreche jetzt von den Unmoralischen, nicht von euch Schwestern. Wir werden euch euren Platz, den richtigen Platz, in ein paar Minuten im Worte Gottes hier geben. Das gehörte von Anfang an zu Gottes Plan. Nun, um dies heute zu tun, was ist der Gott der Vereinigten Staaten? Erinnert ihr euch, dass ich vor Jahren im Tabernakel über den Gott dieses modernen Tages gepredigt habe? Ein kleines Flittchen, das dort sitzt, geschminkt und das Kleid bis über die Knie hochgezogen und so weiter. Ich sagte, siehe euer Gott, und das stimmt, sie ist auf jeder Werbung zu sehen, halbnackt. Genauso ist sie auf der Straße, es ist ein Werkzeug Satans. Von Anfang an, Jesus sagte es. Seht, wir sehen, dass es jetzt so ist und von Anfang an und wovon er redet. Nun, die Heiden pflegten sie zu einem Gott zu machen. Wusstet ihr das? Eine Göttin. Sicher taten sie es. Sie machen sie zu einer Göttin, denn sie hatten sexuelle Handlungen in ihrer Anbetung. Sie behaupteten, dass sie eine Schöpferin sei. In ihrem Schoß trug sie den Samen und schuf. Das ist eine Lüge. Es gibt nur einen Schöpfer, das ist Gott. Aber ihr erinnert euch an Paulus dort, Diana von Ephesus, ein Abbild eines Felsens, der angeblich von der Himmelsgöttin herabgeworfen wurde. Seht ihr nicht, wie heidnische Anbetung ist und wir, ohne es zu wissen, kehren geradewegs zur heidnischen Anbetung zurück. Zu Frauen, der niedrigsten Kreatur auf Erden. Frauenanbetung. Sie macht mit den Männern, was sie will. Und nicht wissend all die Schönheit auf der Außenseite, eine Hölle ist auf der Innenseite. Salomo sagte, ihre Tore seien die Tore zur Hölle. Nun, wir sehen hier deutlich, wovon Jesus in der Offenbarung im 2. Kapitel und im 15. Vers von der nikolaitischen Lehre gesprochen hat, das Aufkommen einer Kirche, die sich selbst vom Wort abwendet. Außerdem können wir hier deutlich diese vulgären, gottlosen, schmutzigen Sendungen sehen, die wir im Fernsehen über Hollywoods Sex-Queens haben. Wir können den Schmutz dieser Stadt sehen, wie diese Kinder, kleine, alte Mädchen hier die Straße auf und ab gehen, mit winzig engen Kleidern sich verdrehen und es ist kalt genug, um sie zu Tode zu erfrieren. Sie wissen nicht, dass das der Teufel ist, der das tut. Sie sind von einem bösen Geist besessen und wissen es nicht. Du siehst keinen weiblichen Hund, der das tut, oder? Du siehst kein anderes weibliches Wesen, das tun. Und auch kein männliches Wesen sollte sich ihr nähern, seht. Erfasst ihr nun das Bild? Wir werden gleich etwas einführen, so der Herr will. Jetzt seht ihr die Nikolaiten, ihr seht ihre Lehre, ihr seht die Teenager-Königinnen, wie sie sie nennen, diesen Striptease auf der Straße. Früher musste man in irgendeine vulgäre Show an der Seite gehen, um einen Striptease zu sehen. Mach einfach deine Augen auf und sieh raus auf die Straße. Das ist alles, was du jetzt tun musst. Das ganze Ding ist ein Striptease, sicher. Wozu tun sie es? Um zu locken, zu verführen? Das ist das Einzige, wofür sie es tun kann. Sie tut es, weil sie schmutzig ist. Sie tut es, weil sie so gemacht wurde. Sie erkennt nicht, dass sie ein Werkzeug in den Händen Satans ist. Das ist es, was sie ist. Sogar in unseren Schulen lernen sie heute Geschlechtsakte. Unsere verdorbene Welt der Frauenanbetung. Ich weiß, dass sie das nicht glauben wollen. An einem Tag stehen sie da und singen eine Art von Hymne und so weiter. Und dann sind sie mit Frauen aus und laufen die ganze Nacht herum. Seht, in Ordnung? Dabei ist sie aus der Sicht Gottes, des Wortes, das niedrigste aller Tiere, die Gott auf die Erde gesetzt hat. Passt auf. Deshalb verbietet Gott ihr, sein Wort zu lehren. Das ist richtig. 1. Timotheus 2, 9-15. Ich dulde nicht, dass eine Frau lehrt oder irgendeine Autorität hat. Seht, auch 1. Korinther 14, 34. Lasst eure Frauen schweigen in den Gemeinden, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu sprechen. Denn es ist ihnen geboten, sich still zu verhalten, so sagt es auch das Gesetz. Aber was macht die Gemeinde heute? Sie machen sie zu Pastorinnen, Evangelistinnen, obwohl die Bibel es vollständig verbietet. Und die Bibel sagt, wie es auch das Gesetz sagt, lässt die ganze Sache in Kontinuität laufen. So wie es das Lamm gestern Abend war, der einzige Ort der Anbetung unter dem vergossenen Blut des Lammes. Das ist der einzige Ort heute in Christus. Der einzige Weg für dich ist, in ihm zu kommen. Das ist der einzige Ort der Anbetung. Das war schon immer so. Der einzige Ort der Anbetung ist unter dem vergossenen Blut. Nun sehen wir, wie sich das ganze Bild davon vor uns entfaltet. Dort ist sie. Deshalb lässt Gott sie nicht lehren, lässt sie nichts in der Gemeinde tun, außer mit verschleiertem Gesicht still zu sitzen. Könnt ihr nun sehen, warum ich die Dinge gesagt und getan habe, die ich getan habe? All dies in meinem Herzen wissen, Brüder, Schwestern. Ich weiß, Schwestern, ihr habt euren Platz nur einen Moment und einen wunderbaren Charakter, den Gott in euch formen kann. Aber ich versuche nur die andere Seite anzusprechen, um zu zeigen, was ihr eigentlich von Anfang an seid. Jesus sagte uns, dass wir zum Anfang zurückgehen sollen, um es zu finden. Das ist es, was wir tun. Nun, ich muss in vielen dieser Dinge die Höhepunkte treffen und ich hoffe, ihr versteht das. Und ihr Menschen, die dieses Tonband hören werdet, ich hoffe, ihr werdet es verstehen. Geht einfach zurück. Es ist nur, um zu zeigen, dass Jesus sagte, geht zurück und findet vom Anfang heraus, alle Dinge gehen zum Anfang zurück. Ihr seht heute, warum die Menschen sagen, ich sei ein Frauenhasser. Das ist weit von der Wahrheit entfernt. Das tue ich nicht. Sie sagen, ein Frauenhasser, erinnert euch, sie nannten Paulus einen Frauenhasser. Eine Frauenpredigerin vor nicht langer Zeit sagte, oh, du bist wie der alte Paulus. Alles, was er zu tun hatte, war, auf uns Frauen herumzuhacken. Ein Heiliger Gottes, der die Bibel, das Neue Testament, schreiben durfte und seine Worte anfechten. Er sagte, wenn ein Engel vom Himmel etwas anderes lehrt als das, was ich gesagt habe, so lasst ihn verflucht sein. Geschweige denn eine Predigerin. Sie sagten, Elia war ein Frauenhasser. Er war kein Frauenhasser von wirklichen Frauen. Er mochte einfach diese Isebels nicht. Und wenn das so ist, dann muss Gott auch so sein, weil er das Wort ist, das zu den Propheten gekommen ist. Es muss also Gott sein auf dieselbe Weise. So seht, er kennt die ursprüngliche Schöpfung von Anfang an. Er sagte von Anfang an. Sie waren Propheten, zu denen das Wort kam, und er machte sie für den Mann und nicht den Mann für sie. Wusstet ihr, dass die Frau für den Mann gemacht wurde und nicht der Mann für die Frau? Wie viele wissen das? Die Bibel lehrt das. In Ordnung. Vor dem Fall wurde ihr im Mann ein Platz gegeben, gleichberechtigt über die ganze Schöpfung. Aber nach dem Fall, jetzt kommen wir zum Thema, aber nach dem Fall war er ihr Herrscher. Sie muss in allen Angelegenheiten schweigen. Nun, nachdem der ursprüngliche Anfang vorbei ist, Jesus sagte, es war nicht von Anfang an so. Das ist, als die Zeit begann, als Gott es zuerst in seiner ursprünglichen Schöpfung machte. Alle, die es verstehen, sagt noch einmal Amen. Am Anfang schuf Gott einfach nur ein männliches und ein weibliches. Aber dann wurde die Frau anders gemacht als die Tiere, alle anderen Tiere, zur Verführung. Nun schaut, es war nicht von Anfang an so, sie wurde gemacht. Wäre sie im ursprünglichen Zustand geblieben, wäre sie nie gefallen. Aber sie verursachte den Fall und die Trennung, welche die gesamte Fortsetzung Gottes unterbrach und Tod und Leid und alles andere auf die Erde warf. Sie wurde so gemacht. Nun beachtet. Nun, nach dem Anfang, nach dem Beginn der Zeit, zurück da drin war es Ewigkeit, sie ist vorbei. Beachtet, nachdem dieser Fall von Eva begangen wurde, nach dem Fall war es notwendig, dass ein anderer Bund gemacht wurde. Nun, das wird euch stolpern lassen, aber ich werde euch die Schriftstelle geben, die beweist, dass dies die Wahrheit ist. Nun beachtet, nach dem Fall, Jesus sagt, am Anfang hat Gott einen aus einer Art gemacht, aber jetzt, nach dem Fall, jetzt gehen wir darüber hinaus, dass der Bund gleichberechtigt war, aber jetzt, nach dem Fall, wurde ein anderer Bund gemacht. Nun war sie nicht mehr Herrscherin mit ihm. Jeder muss einen eigenen Bund haben. Nun lasst uns sehen, ob das richtig ist. Lasst uns 1. Mose 3 nehmen und herausfinden, ob das jetzt richtig ist, während wir weitergehen. Weil wir sicher sein möchten, dass diese Dinge, die gelehrt und herausgebracht werden, genauso wahr sind. Dass vielleicht haben wir gerade hier ein wenig Zeit, denn wir sind nicht mehr so weit vom Ende entfernt, um zum abschließenden Teil des Themas zu kommen, um zu zeigen, warum und was es mit Scheidungen und so weiter auf sich hat. Nun in 1. Mose, dem 3. Kapitel, und wir werden jetzt mit dem 3. Kapitel und dem 16. Vers beginnen. Lass uns beim 14. Vers beginnen. Und der Herr sprach zu der Schlange, jetzt wird er sie verfluchen, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh, vor allem Getier des Feldes, auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Der Verheißene, durch die Frau kommend, der Messias, um zu erlösen. Zu der Frau sprach er, nun schaut, nun da ist der Bund mit der Schlange, welche alle in Ordnung waren vorher, am Anfang oder vor dem Anfang. Zu dem Weibe sprach er, ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Überhaupt nicht mehr gleichberechtigt miteinander. Heute hat sie sich genau umgedreht und sie ist die Herrscherin. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deines Weibes gehört und gegessen hast von dem Baume, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht. Er verfluchte da nicht Adam, verflucht sei der Erdboden, um deinetwillen, mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Und im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Zwei Bündnisse. Nun, das schließt den Anfang dessen, was Jesus sagte. Am Anfang war es nicht so, wir haben jetzt einen anderen Bund bekommen, beachtet, es ist ein anderer Bund. Nun ist ein Bund für das Produkt und das Nebenprodukt. Beachtet, der Fall brachte jedem Geschöpf der Schöpfung Not und Tod und veränderte die ganze Natur. Nun lass uns beachten, was Jesus darüber sagte. Von Anfang an war es nicht so. Nun, es ist nicht so es ist nach dem Anfang. Jetzt gibt es einen doppelten Bund. Zuerst war es nur ein Bund. Adam und Eva waren gleichberechtigt, ein Mann und eine Frau. Nun sündigt die Frau. Und was tut sie? Das hat sie alle in den Tod geworfen und Gott musste deswegen einen Bund machen, einen anderen Bund. Hier ist es genau hier in 1. Mose 3,16. Er macht einen anderen Bund. Nun soll die Welt neu bevölkert werden. Nicht durch die ursprüngliche Schöpfung Gottes wie am Anfang, nicht durch die ursprüngliche Schöpfung, sondern durch sexuelle Begierde. Nun, das erklärt den Anfang, oder nicht? Am Anfang gab es doch nur einen Mann und eine Frau, ein männliches, ein weibliches, aber als sie diese Grenze überschritt und diese Sünde brachte, muss die Welt nun wieder bevölkert werden durch Sex, nicht durch die Schöpfung, durch Sex. Seht ihr, wo die Frau sich jetzt befindet? Nun aber so wird die Welt heute bevölkert, durch Frauen. Das ist der Grund, warum Jesus durch die Frau kommen musste, um es wieder zu seinem ursprünglichen Anfang zu bringen, ohne sexuelles Verlangen. Er ist jungfräulich geboren. Aber, Halleluja, es wird eine Zeit kommen, wo es kein Sex mehr sein wird, sondern Gott wird seine Kinder aus dem Staub der Erde zurückrufen, wie sie im Original waren. Nicht durch irgendeine Frau, sondern durch das Formen des Tons und der kosmischen Lichter und des Petroleums wird er wieder erschaffen, wie er Adam beim ersten Mal erschaffen hat. Jesus hat dies möglich gemacht, indem Gott sich selbst zum Mann machte und in die Welt kam, um sterben zu können durch diese Frau. Jetzt ist Prüfungszeit durch Sünde. Nun, seht, nach dem Anfang wurde etwas anderes eingeführt. Nun, das wird euch schockieren. Seid ihr müde? Sitzt einfach noch ein bisschen länger still. Als dann der doppelte Bund von Mann und Frau gemacht wurde durch Sex, ein ganz anderer Bund, nicht der ursprüngliche Bund, sondern ein anderer Bund, was wird jetzt eingeführt? Polygamie. Überall. Dann, nach dem Anfang, wurde die Polygamie eingeführt, sowohl beim Menschen als auch beim Tier. Nach dem Anfang, dem Fall. Gott errichtet nun in einem zweiten Schritt wieder eine neue Natur durch Sex. Gott schuf die erste ohne Sex. Glaubt ihr das? Jetzt ist es ein anderer Bund mit der Natur. Er setzt sie in eine andere Ordnung durch Sex. Zweiter Bund. Ein männliches Wesen, viele weibliche Wesen. Ein Hirsch, ein ganzer Harem von Rehen. Stimmt das? Ein Stier, eine ganze Herde von Rindern, Kühen, ein Hahn, ein Hof voller Hennen. Stimmt das? Ein David nach seinem eigenen Herzen mit 500 Ehefrauen. Mit 100 Kindern, die ihm in einem Jahr von verschiedenen Frauen geboren wurden. Ein Mann nach Gottes eigenem Herz. Ein Salomo mit 1000 Ehefrauen. Aber beachtet jetzt, es war nicht so am Anfang. Aber jetzt ist es nach dem Anfang. Die Frau hat das getan. Dann wird sie einfach zu dem, was sie jetzt ist. Seht? David, der König, welcher Christus repräsentierte. Behaltet das im Bewusstsein. David repräsentierte Christus. Glaubt ihr das? Christus wird auf seinem Thron sitzen. Und dieser David, ein Mann nach Gottes eigenem Herzen, hatte 500 Ehefrauen. Seht ihr, was ich meine? David mit seinen 500 Ehefrauen, Salomo mit seinen 1000. Und Salomo ist der Sohn Davids im Natürlichen, welche Jesus Christus repräsentiert, den Sohn Davids im Geistlichen. Aber das ist natürlich Sexualleben. Dieses wird geistig sein, geschaffen, also geschaffen. Seht ihr? So war es am Anfang, aber nicht jetzt in diesem Leben, in dem wir jetzt leben. Beachtet, verpasst das jetzt nicht, nehmt es alles hinein in euer Herz. Aber nicht eine dieser Frauen konnte auch nur einen weiteren Ehemann haben. Er ist die ursprüngliche Schöpfung, nicht sie. Nicht eine dieser Frauen konnte einen weiteren Ehemann haben, aber dieser eine Ehemann konnte 1000 Ehefrauen haben. Das ist, so spricht der Herr. Das ist die Bibel. Jetzt bin ich zurückgegangen, habe mir Zeit genommen und euch dort vorne gezeigt, wo es angefangen hat, was Jesus gesagt hat. Seht ihr es jetzt deutlich? Sie konnten so viele haben. O sagte, das war nur für Israel. Ist das so? Als Abraham Sarah in das Land der Philister nahm, gab es dort einen König namens Abimelech und Sarah war 100 Jahre alt, aber sie war in eine junge Frau zurückverwandelt und wunderschön gemacht worden. Wisst ihr das? In Ordnung. Und Abimelech wollte sie zur Frau haben. Erinnert ihr euch an meine Botschaft darüber? Abimelech wollte Sarah zur Frau nehmen. Möglicherweise hatte er einen Harem, aber er konnte sie nicht nehmen, wenn sie mit Abraham verheiratet war. Da sagte Abraham zu Sarah, sag, du bist mein Bruder, denn er wird mich töten, damit er dich haben kann. Warum hatte Abraham nicht einfach aus dem Land gejagt, seine Frau genommen und weitergemacht? Es war nicht nur ein Gesetz für die Gläubigen, sondern für alle Menschen in der Schöpfung. Ob Sünder oder Heiliger, du bist als Mann für diese Taten verantwortlich. Dort war ein heidnischer König, wie viele wissen, dass diese Geschichte wahr ist. Es ist die Bibel 1. Moses, ich glaube ungefähr das 16. Kapitel. Beachtet, Abimelech hätte sie zur Frau genommen. Er machte sich bereit, dieses neue hebräische Mädchen zu haben und er sagte, das ist mein Bruder, er sagte, das ist meine Schwester. Und Abimelech sagte, dann werde ich sie einfach zur Frau nehmen. Könnt ihr euch vorstellen, ein Mann, der so eine Sache tut? Aber er tat es. Und dann in der Nacht, als er schlafen ging, erschien ihm der Herr im Traum und sagte, Abimelech, du bist so gut wie ein toter Mann. Er beschützte den Strom des jüdischen Blutes dort, seht ihr? Er sagte, du bist so gut wie ein toter Mann. Du hast die Frau eines anderen Mannes, die du im Begriff bist zu heiraten. Er sagte, Herr, du kennst die Aufrichtigkeit meines Herzens. Er sagte, hat sie mir nicht gesagt, das sei ihr Bruder? Hat er nicht selbst gesagt, das ist meine Schwester? Er sagte, ich weiß um die Rechtschaffenheit deines Herzens. Das ist der Grund, warum ich dir nicht erlaubt habe, gegen mich zu sündigen. Stimmt das? Er sagte, gib mir seine Frau zurück, denn dieser Mann ist mein Prophet. Und wenn du ihm nicht seine Frau zurückgibst und ihn für dich beten lässt, nicht dein Priester, wenn er nicht für dich betet, ist deine ganze Nation verloren. Amen. Dort ist erstaunliche Gnade, genau. Deine ganze Nation ist dahin, das ist die Frau dieses Mannes und er ist mein Prophet. Amen. Das ist, so spricht der Herr, das ist die Schrift. Jetzt finden wir heraus, dass der Tod verursacht wurde. Der Tod ist die Ursache der Sünde der Frau. Er kommt durch die Frau und nicht durch den Mann. Durch ihre Art, ihr Leben zu leben. Und durch sie kommt jeder Tod. Ihre Art, das Leben zu geben, ist Tod. Wie viele wissen das? Hiob 14, wenn ihr die Schriftstelle aufschreiben möchtet. Ich habe hier, wenn ihr das in Frage stellt, ich habe für jeden dieser Punkte Bibelstellen aufgeschrieben. Wenn ihr Hiob 14 lesen wollt, dort heißt es, der Mensch, der vom Weibe geboren ist, hat nur wenige Tage und ist voll Unruhe. Stimmt das? Er wächst auf wie eine Blume, er wird abgeschnitten und verwelkt und so weiter. Seht? Jeder Mensch, der von einer Frau geboren wird, wird in den Tod geboren, sobald er kommt. Aber wenn er in die Schöpfung Gottes hineingeboren wird, kann er nicht sterben. Er ist von dem anderen Baum, der im Garten Eden war. Christus, das ewige Leben kommt durch den Baum. Oh, sagst du, sie wäre ein Baum? Sicher. Nun, sie sagten, du sollst nicht von diesem Baum nehmen, sagte Gott dort in Genesis. Du sollst nicht von diesem Baum nehmen. Nun, die Frau ist der Baum. Sie ist ein Fruchtbaum. Du bist die Frucht deiner Mutter. Die Frucht des Mutterleibes bist du. Das stimmt. Und dann die Frucht des Baumes des Lebens, der im Garten Eden war, ist Christus. Durch die Frau kam Tod, durch den Mann in der ursprünglichen Schöpfung kam Leben. Von der Frau geboren zu sein bedeutet Tod, von Christus geboren zu sein bedeutet Leben. Versteht ihr den Sinn? Das ist es, wo jetzt seht ihr, wo die Göttinnen hingelangten, nicht wahr? Der erste Adam und die erste Eva versinnbildlichen den zweiten Adam und die zweite Eva. Seht die Vermehrung? Nun, die Vermehrung von Adam und Eva war durch Sex, um die Erde aufzufüllen, aber so war es nicht am Anfang. Gott machte einfach ein männliches und ein weibliches, wie er es mit seinen anderen Geschöpfen tat. Seht? Rechtmäßig. Einfach wie die Gemeinde. Lasst uns nun angesichts dieser bestätigten Wahrheiten Gottes ein wenig weiter nachforschen, wenn ihr wollt. In Ordnung. Nun, das wird vielleicht ein bisschen wehtun, bis wir der Sache auf den Grund gehen. Ich werde euch einfach die Wahrheit darüber sagen. Es gibt keinen Prediger, der eine Witwe heiraten kann. Wusstet ihr das? Möchtet ihr das lesen? In Ordnung. Ihr findet es in 3. Mose 21, 7 und Hesekiel 44, 22. Und es wird euch zeigen, dass das Priestertum keine Frau heiraten sollte, die von einem Manne berührt worden war. Dieser Typ steht für die jungfräuliche Braut Jesu Christi, weil sie mit dem Feuer Gottes umgingen, die Priester, die Söhne Aarons. Wir haben nicht die Zeit, alles zu lesen und bis zum Mittag fertig zu sein. Wir haben noch 20 Minuten und es sind Aarons Söhne, die mit dem Feuer Gottes umgehen. Deshalb konnten sie keine Frau heiraten, die von einem anderen Mann berührt worden war. Der unveränderliche Gott hat es so gesagt. Sie konnten keine andere Frau heiraten und eine Frau, die von einem Mann berührt worden war, im Typ zeigend, wenn ihr sehen wollt, dass die Kirche des lebendigen Gottes rein, unverfälscht, das Wort Gottes ist und nicht eine Denomination, die von Menschen gehandhabt wurde. Beachtet, lasst uns das hier lesen. Ich möchte euch dies vermitteln. Matthäus 5. Jesus sprach hier von etwas, das wirklich von entscheidender Bedeutung ist. Wir möchten es sehen. Matthäus 5. Ich hatte mir ein paar Dinge markiert, die ich nur den Männern sagen wollte. Und so hatte ich ein wenig Zeit, es vor unseren Schwestern zu sagen. Aber ich möchte jetzt dazu übergehen, bevor... Nun, Schwester, ich möchte dich in den Ort bringen, den Gottes Wort dir verheißt. Und schaue dann, dass du auch an dem Ort bleibst. Matthäus 5, 32. Ich möchte, dass ihr hier beachtet, um diese Idee von einem und vielen zu untermauern. Matthäus 30. Ich denke, es ist Matthäus 5, 32, 31, um damit zu beginnen. Es ist gesagt worden, wer seine Frau entlässt, soll ihr einen Scheidebrief geben. Jesus spricht, derjenige, der sagte von Anfang. Nun beachtet, ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, ausgenommen wegen Unzucht, verursacht, dass sie die Ehe bricht. Seht. Wer seine Frau entlässt, außer der Unzucht wegen, der macht, dass sie die Ehe bricht. Warum? Sie wird wieder heiraten. Und wer die heiratet, die geschieden ist, begeht Ehebruch. Seht, sie hat einen lebendigen Ehemann, also kann kein Mann sie heiraten. Egal was sie tut und wer sie ist, sie hat einen lebenden Ehemann. Es gibt überhaupt keine Grundlage für sie, aber es ist nicht für ihn, weil sie ist es, nicht er. Habt ihr das verstanden? Ihr müsst dafür sorgen, dass das Wort in Kontinuität läuft, seht? Nichts sagt, dass er es nicht kann, aber sie kann es nicht, seht? Macht das sie, nicht er. Das ist genau, was die Bibel sagt. Macht das sie. Es wird nicht gegen ihn gesagt, wieder zu heiraten, sondern gegen sie. Warum? Christus im Typ. Beachtet, dass es heißt, dass er nicht wieder heiraten kann, nur eine Jungfrau. Er kann wieder heiraten, wenn es eine Jungfrau ist, aber er kann nicht die Frau von jemand anderem heiraten. Nein, natürlich nicht. Und wenn er eine geschiedene Frau heiratet, lebt er im Ehebruch, egal wer er ist. Die Bibel sagt, wer die heiratet, die entlassen wurde, lebt im Ehebruch. Da habt ihr es. Nein, keine Geschiedenen. Seht ihr das Original jetzt dort drüben von Anfang an? Wieder heiraten. Beachtet, er kann, aber sie kann nicht. Wie David, wie Salomo, wie die Fortsetzung der ganzen Bibel. Nun, dasselbe wie bei David und den anderen. Beachtet nun, dass Paulus in 1. Korinther 7,10 der Frau, die sich von ihrem Mann scheiden lässt, befiehlt, alleine zu bleiben oder sich mit ihm zu versöhnen, nicht wieder zu heiraten. Sie muss alleine bleiben oder sich wieder mit ihrem Mann versöhnen. Sie kann nicht wieder heiraten, sie muss alleine bleiben. Aber beachtet, dass er nie etwas über den Mann gesagt hat. Sieh, ihr könnt das Wort nicht zum Lügen bringen von Anfang an, das Geschlechtsgesetz durch Polygamie. Nun, das Wort Gottes geht mit der Schöpfung Gottes einher. Es läuft in Kontinuität. Seht, wie die eine Lehrmeinung darüber nach Osten und die andere nach Westen gegangen ist. Du musst zur Wahrheit zurückkommen, um herauszufinden, was es ist. Es war schon immer so. Das ist der reguläre Bund mit Gott von Anfang. Zuerst vor dem Anfang, vom Anfang gibt es nur einen und eine. Nachdem die Sünde hereinkam, dann gab es einen Mann und einen Haufen von Frauen. Verfolgt das in der Natur, jedes Tier und der Mensch und das natürliche Fleisch ist ein Tier. Wir sind Säugetiere, wir wissen das, wir alle seht. Es ist alles Gottes Natur in Beständigkeit. Aber jetzt, wo die Siegel geöffnet sind, weist uns der Geist der Wahrheit auf das Wort hin.
Das erklärt, warum all die Fehler durch die Jahrhunderte hindurch gewesen sind. Weil die Siegel nicht offen waren, das war nicht geoffenbart, das ist wahr, beachtet. Ihr könnt die Schatten nicht fehlgehen lassen, wie ich euch gestern Abend über den Schatten auf dem Boden gepredigt habe, er muss richtig herauskommen. Wie könnte ein Schatten eines Elefanten über den Boden laufen und ein kleiner, winziger, spindeldürrer Mann würde sich als der Elefant entpuppen oder der Elefant als ein kleiner, spindeldürrer Mann? Nun, wenn ihr es beachtet im vollkommenen Typ, nun, da ist eine wirkliche Frau. Eine wahre Frau, Jungfrau, die ihren Mann heiratet und mit ihm lebt, und sie ist eine gesegnete Sache für den Mann. Wenn Gott seinem Sohn irgendetwas Besseres als eine Frau hätte geben können, hätte er ihm das gegeben. Aber sie ist für den Sexualakt geschaffen. Und kein anderes Tier ist so gestaltet, kein anderes Lebewesen auf der Erde ist so gestaltet. Das ist der Grund, warum ihr Polygamie seht, deswegen. Das ist es, was es hereingebracht hat. Nun schaut, abschließend betrachtet, schaut, da ist ein Jesus Christus, ist das richtig? Ein Mann, Gott Immanuel, glaubt ihr das? Aber die Glieder seiner Frau sind viele, Tausende mal Tausende von Tausenden, ist das richtig? Seine Frau, die Braut, die Gemeinde, versteht ihr jetzt? Deshalb sagt er zu Adam, bevor der Geschlechtsverkehr je veranlasst oder eingeführt wurde, vermehrt euch, um die Erde zu bevölkern. Als er noch im Anfang war, als er noch beides männlich und weiblich in sich selbst war. Hier zeigt sich also, dass die Braut aus dem Wort kommen muss, durch geistige Vermehrung, Vervielfältigung. Seht, die Erde füllend. Nun in dem Geschlechtsakt, seht, die Schulen haben diese beiden Dinge vermischt. Deshalb könnt ihr es nicht tun, ihr müsst es auf seine Wahrheit zurückführen am Anfang. Und am Ende wird es einen Herrn Jesus geben und seine Braut viele. Singular. Habt ihr das verstanden? Dort war ein David auf einem Thron, ein König nach Gottes eigenem Herzen mit 500 Frauen. Jesus sitzend auf seinem Thron, Halleluja, im Millennium, mit einer Frau, wie es am Anfang war, geschaffen aus der Erde durch die Hand des allmächtigen Gottes in der Auferstehung aus vielen Gliedern. Da habt ihr es. Frauen, ringt darum, das zu sein. Kommt in Christus hinein, dann werdet ihr nicht in diesem schmutzigen Chaos da draußen sein. Aber solange du einfach nur ein Mitglied der Gemeinde bist und versuchst, selbst moralisch gut zu leben, wirst du es nie schaffen. Genauso wenig kann es ein Mann außerhalb von Christus machen. Wie Paulus weiter sagte, aber in Christus ist weder Mann noch Frau. Sie sind alle eins. Aber um diese Ehe und Scheidung klarzustellen, damit ihr wisst, was richtig und was falsch ist, er zeigt hier in diesen Typen deutlich, dass es einen Christus gibt und viele Glieder dieser Frau. Beachtet, er kann uns jederzeit wegen geistlicher Unzucht und falscher Lehre verstoßen, aber wie kannst du es wagen, ihn zu verstoßen und es zu schaffen? Ein Mann kann sich von seiner Frau trennen und eine andere heiraten, aber eine Frau kann sich nicht von ihrem Mann trennen und einen anderen heiraten. Seht all die Schatten und Typen da, perfekt, abgestimmt, seht die ursprüngliche Schöpfung, nicht das Nebenprodukt nirgendwo, nicht die Gemeinde, die Braut durch das Wort, nicht die Frau, der Mann jedes Mal. Das ist die Weise, in der nie etwas gegen den Mann gesagt wird, der es tut, es ist immer die Frau, das stimmt genau. Aber sie kann die Braut Christi sein, indem sie, und denkt daran, sie ist sie als Teil eines Mannes, die Bibel sagt, sie kann, dennoch dulde ich nicht, dass eine Frau lehrt oder sich irgendeine Autorität anmaßt, sondern sie soll schweigen. Denn Adam wurde zuerst gebildet und dann Eva, und Adam wurde nicht verführt, aber das Nebenprodukt wurde verführt. Sie wird jedoch gerettet, wenn sie in der Heiligkeit und Enthaltsamkeit und im Kindergebären und in allem solchen bleibt. Denn dann wird sie ein Teil dieses Mannes. Das ist was. Warum hat Gott Sarah nicht getötet, genau dort sitzend, verleugnend, direkt ins Angesicht Gottes lügnend, dort sitzend wie ein sterblicher Mensch, Fleisch essend, Brot essend, Milch trinkend? Und er sagte, warum hat Sarah dort zuhinterst gelacht, hinter ihm im Zelt, und hatte sie nie gesehen und gesagt, wie können diese Dinge sein? Sie sagte, ich habe es nie gesagt. Oh weia, Gott ins Angesicht sagen, dass er ein Lügner ist? Aber er konnte sie nicht nehmen. Warum? Sie war ein Teil von Abraham. Er konnte sie nicht verletzen, ohne Abraham zu verletzen. Jetzt seht ihr Frauen, wo ihr hingehört. Und die Bibel sagt, ihr Frauen seid wie Sarah, die sich in sittsamer Weise kleidete, ehrlich und treu ihrem eigenen Mann gegenüber lebte und ihn so sehr liebte, dass sie ihn ihren Herrn nannte. Herrscher, Eigentum. Und ihr, einige der Frauen ziehen diese üblen Kleider an, essen hier draußen, um sich vor die Männer zu werfen. Jesus sagte, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat schon in seinem Herzen Ehebruch mit ihr begangen. Wer ist dann schuldig? Der Mann oder du? Er ist männlich, so geschaffen, dass er diesen Akt vollziehen kann. Seht? Und du bist das weibliche Wesen, das sich weigern sollte. Nun, warum stellt ihr euch so zur Schau? Es ist nicht für Bequemlichkeit. Du weißt, dass es das nicht sein kann, wenn du mit dem Shorts halb erfroren bist. Es kann nicht wegen Bequemlichkeit sein. Was ist es dann? Es ist für Schmutz. Ihr wollt es nicht zugeben, aber die Bibel sagt es. Es ist die Wahrheit. Es ist ein schmutziger Geist, der in euch ist. Du möchtest nicht schmutzig sein, aber du erkennst nicht, dass du geistig gesehen schmutzig bist, weil du dich schmutzig präsentierst. Nun, ein Mann, seine alten, schmutzigen, verknoten Knie, und wenn er kaum Kleidung anhätte, würde das keinen Unterschied machen. Sein Leib ist nicht verführerisch. Warum? Er war in der ursprünglichen Schöpfung. Charakter sollte so sein. Aber du bist das Nebenprodukt, wodurch versucht wird. Gott habe Erbarmen, o je, diese sündige Welt. Ich werde froh sein, wenn es vorbei ist. Beachtet, er kann seine Frau jederzeit verstoßen, aber sie kann ihn nicht verstoßen. Er kann mich jederzeit in den Staub werfen, wenn es ihm gefällt. Aber, o Bruder, ich versuche besser nicht, ihn dorthin zu werfen. Ich bin erledigt. Salomo konnte jede Frau heiraten, die nicht verheiratet war. Er konnte jede Frau heiraten, die er wollte. Ein Priester konnte nur eine Frau heiraten, die eine Jungfrau war. Salomo, wie David, er heiratete, was war ihr Name? Abigail, welche? Ein Mann, dem man einen Narren nannte. Er hatte eine schöne Frau und er starb. Und Abigail wurde mit David verheiratet. Er war ein König, nicht ein Priester, seht. Also heiratete er, aber ein Priester konnte das nicht tun, weil er eine Frau berührte oder eine Frau zur Ehefrau bekam, die bereits die Ehefrau eines anderen Mannes war. Das zeigt also die Jungfräulichkeit der Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Die Braut muss das unverfälschte Wort sein, kein einziges Wort darf irgendwo fehlen, gewiss. Könntet ihr euch eine korrekte Braut vorstellen, bei der eine Brust weg ist und bei der anderen etwas anderes nicht stimmt, wisst ihr? Das wird nicht die Braut Christi sein, sie ist vollkommen. Sie ist das ganze Wort, kein einziges Wort versagt irgendwo, nein. Beachtet, er kann sie wegschicken, aber sie kann ihn nicht wegschicken. Er tat es und bewies es in den Tagen als Luther, Wesley und zu Pfingsten, als sie sich weigerten, der weitere Teil von ihm zu werden, indem sie eine geistliche sexuelle Affäre hatten, um mit dem weiteren Teil des Wortes schwanger zu werden. Versteht ihr? Sie verweigerte. Die lutherische Kirche verweigerte es, Christus weiter mit ihr zu verkehren. Luther lehnt es ab. Und lass mich das sagen, wer mich sowieso da etwas nennen, so ist es heute mit jeder einzelnen von ihnen. Sie versäumen, dieses Wort zu nehmen, sie verweigern Christus, und jede Frau, die einem Mann sein Kind verweigert, hat kein Recht, ihm eine Frau zu sein. Amen. Ihr erinnert euch in der Bibel, als der König Esther heiratete, weil die Königin sich weigerte, er nahm sich einfach eine andere. Und was geschah? Als sie sich weigerte, mit dem König herauszukommen, ihm zu gehorchen, genauso ist es mit einer Frau, die sich weigert, ihrem Ehemann eine Ehefrau zu sein. Und so ist es auch mit der Gemeinde, die sich weigert, in dem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, schwanger zu werden, um Kinder dieses Zeitalters hervorzubringen. Wir sind keine Lutheraner, wir sind keine Wesleyaner, noch sind wir Pfingstler. Wir müssen Kinder dieses Zeitalters sein durch die Schwangerschaft des Wortes Gottes, um ein Kind dieses Zeitalters hervorzubringen. Das Samenkind. Amen. Ich hoffe, ihr versteht. Konnte nicht geschwängert werden, nein. Was hat er also getan? Er schickte sie in Scheidung. Das ist richtig. Aber sie soll es wagen, ihn wegzutun. Er tat sie weg. Er fuhr geradewegs fort, dem Leib sein Wort zu offenbaren und sich zu bestätigen, derselbe durch sich selbst. Seine Kinder fangen an, ihm ähnlicher zu werden, weil es zur vollen Reife gelangt, beziehungsweise sie werden Kinder des Wortes, nicht Kinder der Kirche oder Kinder des Wortes. Und die Braut wird eine liebliche kleine Dame des Wortes sein, unverfälscht, nicht berührt von irgendeiner menschlichen Organisation, irgendeiner von Menschen gemachten Theorie. Sie wird eine reine, unverfälschte Braut des Wortes sein. Amen und Amen. Ich hoffe, ihr hört das draußen in der Übertragung. Sie wird die schwangere Tochter Gottes sein. Seht ihr, was für eine große Ehre eine Frau sein kann? Seht ihr, was für eine große Sache die Gemeinde sein kann? Aber ihr seht, wohin der Schmutz sie gebracht hat, dann zu versuchen, die Gemeinde da draußen mit der Gemeinde hier zu vergleichen, das könnt ihr nicht. Und versucht, die Straßenhure mit der Gemeinde des lebendigen Gottes zu vergleichen oder die Frau, die korrekte Frau mit der Hure. Warum gibt es Dinge wie diese? Es ist ein Gesetz Gottes, das Gesetz der Gegensätze. Wie wüssten wir, wie wir das Tageslicht genießen könnten, wenn es keine Nacht gäbe? Wie wüssten wir, wie wir das trockene Wetter genießen könnten, wenn es keinen Regen gäbe? Wie könnten wir wissen, wie man eine echte Frau schätzt und respektiert, wenn es keine schmutzige gäbe? Er fuhr fort, es zu offenbaren, sein Wort zu offenbaren, aber wage es einer von uns zu versuchen, ihn wegzutun und einen anderen zu heiraten. Nun sicherlich ist es klar, warum beide Theorien falsch sind. Du kannst es nicht in diese Richtung laufen lassen, denn es ist vorbei. Wenn du es in jene Richtung laufen lässt, würde es über die Verheißung hinausgehen. Hier ist die Verheißung, hier ist die Sache, genau hier. Das Wort ist nicht widersprüchlich, es muss in Übereinstimmung bleiben. Genauso wenig wie Matthäus 28,19 der Apostelgeschichte 2,38 widerspricht. Nun, einige von euch Frauen, einige von euch Männern, ich weiß, dass ihr damit nicht einverstanden seid, denn ihr wisst, ihr könnt das jetzt nicht verbergen. Das könnt ihr nicht. Aber lasst mich euch einfach etwas zeigen. Wenn Matthäus 28,19 sagte, darum geht hin und lehrt alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, und sie drehten sich um und jeder Mensch, der jemals getauft wurde, wurde im Gegensatz dazu getauft und im Namen Jesus Christus getauft, für das sogar durch das ganze biblische Zeitalter hindurch und für 300 Jahre nach dem biblischen Zeitalter bis zum Konzil von Nicäa, dann nahmen sie stattdessen Dogmen an. Was ist der Unterschied, wenn es nicht offenbart ist? Und wisst ihr, dass das ganze Buch, die ganze Bibel eine Offenbarung ist? So müsst ihr die Wahrheit zwischen dem einen und dem anderen erkennen. Das ist so, weil es eine Offenbarung ist und die Offenbarung muss genau mit dem Wort übereinstimmen. Nicht im Gegensatz zum Wort. Du sagst, nun, es wurde mir geoffenbart. Wenn es dann im Gegensatz zum Wort ist, kam es nie von Gott. Das ist richtig. Nun, wenn ihr Matthäus 16,18 nehmen möchtet, Jesus selber sagte, dass die gesamte Gemeinde, seine Gemeinde, auf die geistliche Offenbarung seiner selbst gebaut werden würde, welches das Wort ist. Ich sage dir, dass du Petrus bist und Fleisch und Blut haben dir das nie geoffenbart, aber mein Vater, der im Himmel ist, hat dir das geoffenbart und auf diesem Felsen. Nun, ich weiß, unsere katholischen Freunde dort, ihr sagt, es wurde auf Petrus gebaut und Petrus war der apostolische so und so in einer apostolischen Zustimmung, Nachfolge. Die Protestanten sagen, es wurde auf Jesus Christus gebaut. Nicht, um anders zu sein, aber nehmt einfach, was er sagte. Er sagte, Fleisch und Blut hat er das nicht geoffenbart, aber mein Vater, der im Himmel ist, hat es dir geoffenbart. Und auf diesen Felsen, geistliche Offenbarung darüber, was das Wort ist, werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden es niemals zum Einsturz bringen. Seine Frau wird nicht mit anderen Männern in Versuchung geraten. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle können sie niemals erschüttern. Und Abel und Kain im Garten Eden, Kain hatte seine eigene Vorstellung davon. Er sagte, nun schau, Gott ist ein guter Gott,
Er ist überall in der Natur, also hole ich die Bohnen und Kartoffeln und ich hole die Blumen und ich werde ihm einen wirklich schönen Altar, dass er eine Kirche machen. Er kniete nieder, er glaubte Gott, er betete Gott an, er hob seine Hände und brachte dieses Opfer dar. Er tat alles Religiöse, was Abel tat. Abel baute die gleiche Art von Altar, aber als Abel seines brachte, brachte er ein Lamm. Nun, Kain dachte, dass ein Gegenmittel für die Sünde machen, dass sein Vater und seine Mutter Früchte gegessen haben mussten, wie sie in jenem Garten gelehrt wurden. Aber Abel durch göttliche Offenbarung wusste, dass es das Blut war, das es tat. Durch göttliche Offenbarung. Und die Bibel sagt im Hebräer 11. Kapitel, dass Abel durch Glauben, Offenbarung, Gott ein vorzüglicheres Opfer darbrachte als Kain, durch welches Gott bezeugte, dass er gerecht war. Stimmt das? Amen. Bruder, Schwester, für mich ist es so klar, wie es nur sein kann. Dort ist die ganze Sache. Was nun die Heirat und Scheidung betrifft, so muss es offenbart werden. Bis es offenbart ist, weiß man es nicht. Aber er hat in diesen letzten Tagen, in diesem Zeitalter verheißen, dass jedes verborgene Geheimnis in der Bibel offenbart werden wird. Wie viele wissen das? Offenbarung, 10. Kapitel. Jesus hat es verheißen, dass all diese verborgenen Geheimnisse über Heirat und Scheidung, all diese anderen verborgenen Geheimnisse, die es gegeben hat, in der Endzeit offenbart werden würden. Nun, ihr erinnert euch, die Stimme sagte, geh nach Tucson. Erinnert euch, das mystische Licht am Himmel, die sieben Engel, die dort standen, kamen zurück und die Öffnung der sieben Siegel. Beachtet, was geschehen ist. Das ist wahr. Nun, einfach ein kleines bisschen weiter, aber jetzt hört zu. Ich weiß, dass für euch langsam Zeit wird zu essen, aber ich esse gerade gut. Beachtet, nun, die Frau hat ihren Platz und sie ist ein Juwel. Salomo, dieser Mann, der 10.000 Frauen hatte, oder besser gesagt, der 1.000 Frauen hatte, er sagte, dass ein Mann, der eine Frau gefunden hat, etwas Gutes gefunden hat. Er sagt, eine gute Frau ist ein Juwel in seiner Krone, das ist eine Ehre, aber eine Ungerechte ist Wasser in seinem Blut. Das ist sein Leben. Er sagte, man findet vielleicht einen gerechten Mann unter 1.000, das sagte Salomo, aber sagte er, man findet nicht eine gerechte Frau unter 1.000. Salomo sagte dies. Nun beachte das so, wie es ist. Aber siehst du, Frau, du bist ein Juwel, wenn du ein Juwel sein willst, aber der Wunsch muss von dir kommen. Und seht ihr, warum diese Heirat und Scheidung war, auf die Jesus zurückverwiesen hat? Es war, weil eure Art die Ursache für alle Sünde war. Das ist der Grund, warum Polygamie und Scheidung und anderes eingeführt wurde. Am Anfang war es nie so und es wird auch in der Welt da drüben nicht so sein. Schaut euch Jakob an, aus dem die Patriarchen hervorgingen. Er hatte mindestens ein Dutzend Ehefrauen. Er heiratete zwei Schwestern und hatte außerdem Nebenfrauen, Frauen, mit denen er rechtmäßig zusammenlebte. Und diese Patriarchen wurden direkt von diesen Nebenfrauen geboren. Ist das richtig? Seht, ihr müsst das Wort reibungslos laufen lassen. Oh, ich habe Seiten davon. Wenn ein Geistlicher mich jemals dazu befragt und wir uns zusammensetzen könnten, können wir darüber reden. Aber sicher, wenn er auch nur ein bisschen geistlich ist, könnte er hier sehen, dass es die Wahrheit ist. Darum gibt es keinen Zweifel. Eine gute Frau ist etwas Gutes. Ich weiß das. Ich weiß es durch echte Frauen. Ich habe echte Frauen getroffen, die genauso echt sind wie jeder Mann, der je da war. Sie ist ein Nebenprodukt und ein Teil von ihm. Und im Fall hat er auf sie gehört. Er ist einfach, sie ist ein Teil von ihm. Aber es ist ihre Entscheidung. Sie ist so gemacht, dass sie schmutzig sein kann. Und ihr wurde das Recht gegeben, abzulehnen oder anzunehmen. Das ist im Gegensatz zur ursprünglichen Natur am Anfang, seht. Aber so ist es. Jetzt ist es 12 Uhr, also werde ich hier einfach etwas auslassen für ein paar Minuten. Ich möchte euch etwas fragen. Denkt daran, ich sage dies einfach nur zu meiner Gruppe und draußen an der Übertragung. Ich sage dies nur meinen eigenen Nachfolgern. Diese Botschaft ist nur für sie. Und was ich hier sagen werde, jeder Prediger, das ist sein, er ist der Hirte der Herde. Lass ihn tun, was er möchte, das ist zwischen ihm und Gott. Jeder Priester, jeder Prediger, das ist deine Sache, mein Bruder. Ich spreche nur hier in Jeffersonville, dem einzigen Ort, an dem ich dies sagen würde, weil es meine eigene Herde ist. Es ist die Herde, über die mich der Heilige Geist verstehen ließ, zum Aufseher gemacht hat. Und er wird mich dafür verantwortlich machen. Und diese meine Leute sind Bekehrte aus dem ganzen Land, die ich zu Christus geführt habe. Und kleine Kinder, ich bin hier, um euch zu helfen und bin euer Freund. Ihr denkt vielleicht, dass ich gegen euch spreche. Ich sage das zu eurem Guten. Ich liebe euch. Und wenn das nicht so ist, dann ist Gott mein Richter. Ihr wisst, dass ich euch liebe. Dies ist eine unheimlich starke Sache. Ich wusste nicht, wie ich es ausdrücken sollte. Was soll ich tun, wenn ich Männer und Frauen in meiner Versammlung sitzen habe, von denen einige schon zwei- oder dreimal verheiratet waren? Gute Männer, gute Frauen, alle durcheinander. Was hat es verursacht? Falsche Lehre. Genau, nicht auf den Herrn warten. Was Gott zusammengefügt hat, das soll kein Mensch scheiden. Nicht, was der Mensch zusammengefügt hat, was Gott zusammengefügt hat. Wenn du eine direkte Offenbarung von Gott hast, das ist deine Frau und das gilt auch für den Rest deines Lebens. Seht, aber was der Mensch zusammengefügt hat, kann jeder trennen. Aber was Gott zusammengefügt, sollte besser kein Mensch wagen, es anzurühren. Was Gott zusammengefügt hat, sagte er, das soll der Mensch nicht scheiden. Nicht, was irgendein halbbetrunkener Beamter oder sonst jemand zusammengebracht hatte oder irgendein zurückgefallener Prediger mit einem Haufen von Glaubensbekenntnissen in einem Buch, welches sie alles in der Welt tun lassen würde. Und das Wort Gottes liegt genau da. Seht, ich spreche von dem, was Gott zusammengefügt hat. Nun werde ich euch dies sagen. Ich bin sehr vorsichtig, was ich euch sage. Ich will nicht grob zu euch Menschen sein. Ich will nicht hart zu euch sein, meine Predigerbrüder. Das meine ich nicht. Aber ich bin verantwortlich, erkennend, dass dies in meine Hände gegeben wurde und ich kann es nicht halten und ich weiß nicht, wie ich es herausgeben soll. Ich weiß, dass dieses Band, oh my, ich mache mich einfach bereit, das Büro geöffnet, denn jetzt kommt es, seht, genau wie beim Schlangensamen, aber es ist absolut bewiesen, dass es richtig ist. Ich habe hier Auszüge aus der Zeitung, wo Frauen jetzt und sogar einige der großen Diözesen haben die Bilder des Originals. Eine Schlange, die um das Bein einer Frau kriecht, einfach, und wie sie um sie herum kriecht. Sie hat alle möglichen Empfindungen und Dinge, etwas, womit ein Mann sie nicht erreichen kann, mit dieser großen Schlange, die sich um sie windet und so. Das ist genau die Wahrheit und es wird schlimmer und schlimmer und wird noch schlimmer werden. Die Schlange, was er jedoch nicht war, als Schlange hätte er keine Sexaffäre mit ihr haben können. Aber denkt daran, ich hatte neulich eine Debatte mit einem, keine Debatte, sondern einfach einen Prediger der Assembly of God, ein Mitarbeiter, der sagte, da liegst du falsch. Ich sagte, nun, vielleicht bin ich es, ich möchte, dass du es mir sagst. Er sagte, dann legte er los und fing an, darüber zu reden. Als erstes, wisst ihr, verlor er sich und eines sagte, er sagte, Bruder Brennan, wo ist diese Spezie? Gott sagte, jedes nach seiner Art. Nun, wo ist diese Spezies, von der du sagtest, sie sei zwischen Mensch und Tier, die Wissenschaft jetzt nicht finden kann? Wo befindet er sich? Er sagte, ist er auf Erden? War er ein Schimpanse? Nein, weil sich das Blut eines Schimpansen nicht mit einer Frau vermischen wird. Kein anderes Tier wird sich mit ihr vermischen. Nein, das wird es nicht. Genauso wenig, wie sich das Sperma eines Mannes mit einem weiblichen Tier vermischen wird. Es wird es nicht tun. Wo ist dann dieses bestimmte Tier? Nun, Gott sagte, lass alles nach seiner Art hervorbringen. Ich wartete einfach eine Minute und die Lieblichkeit des Heiligen Geistes sagte, sag ihm, dass es hier ist. Nun, zuerst sagte ich, nun, vielleicht hat es sich entwickelt. Er sagte aber, Bruder Brennan, dass wir reden doch über das Wort, nicht wahr? Ich sagte, ja, mein Herr. Und ich sagte, Sie behaupten natürlich, dass die anderen Arten wie Dinosaurier und Mammut und so weiter, Mammuts, eher, sie sind verschieden und so weiter. Ich sagte, das könnte so gewesen sein. Er sagte, Bruder Brennan, wir reden hier über den Beweis des Wortes. Wenn Sünde hier ist, dann sollte die ursprüngliche Sünde auch hier sein. Und ich sagte, Herr Jesus, du hast gesagt, macht euch keine Sorgen darüber, was ihr sagen werdet, wenn ihr vor die Menschen tretet, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden. Herr, was soll ich sagen? Er sagte, sag ihm, es ist hier, genau so wie die Vision auf der Plattform sehend. Ich sagte, es ist hier, ohne zu wissen, wo. Er sagte, wo? Bevor ich überhaupt denken konnte, sagte er, es ist die Schlange. Genau das war's. denn er ist kein Biest mehr, er wurde verflucht und muss für den Rest seiner Tage auf dem Bauch liegen. Er ist hier. Ist das richtig? Und immer noch in dieser Tat, die er getan hat, arbeitet immer noch dieselbe Sünde bei einer Frau, so wie ein männliches Geschlecht es tut. Dort hat sie ihre Zustände mit den Augen starr und anderes, wenn sie ihre Erregung hat, die weit über das hinausgeht, was ein Mann jemals tun könnte. Ich werde hier aufhören, weil wir in einer gemischten Gruppe sind. Ich werde die Männer holen. Wir werden weiter darüber reden. Ich hatte alle Dokumente und Dinge gerade hier zur Hand liegen jetzt und ich wollte sie euch heute Morgen vorlegen. Ich hatte vor, den ganzen Tag darauf zu verwenden, aber ich schließe jetzt mit den folgenden Worten. Dies ist nur für meine Gemeinde, nicht für meine Gemeinde, die kleine Herde, die mir glaubt und mir folgt. Dies ist für sie. Vor kurzem, wissend, wenn ich euch etwas sage, es so spricht der Herr sein muss, da hatte ich die Schrift, wie er sie mir offenbarte, aber Herr Gott, was kann ich dieser Gemeinde sagen? Ich werde Trennungen haben, Männer werden auf der Veranda sitzen und draußen auf dem Hof und überall sollen, soll ich sie verlassen? Frauen, soll ich meinen Mann verlassen? Was soll ich tun? Ich sagte, Herr, was soll ich tun? Etwas sagte zu mir, geh hinauf in die Berge und ich werde mit dir reden. Und während ich oben auf dem Berg war, nicht wissend, dass sie es unten in Tucson sahen, aber sogar die Lehrer riefen die Kinder aus, mein kleines Mädchen und sie, aus dem Schulzimmer und sagten, schaut dort drüben in diesen Berg. Da ist eine feurig aussehende bernsteinfarbene Wolke, die in die Luft steigt und wieder runterkommt und die in die Luft steigt und wieder herunterkommt. Frau Evans, bist du hier? Ronnie, bist du hier? Ich kam zurück zur Tankstelle und dieser Junge bei der Tankstelle, der Evans-Tankstelle dort, und bevor ich wusste, was der Junge sagen würde, hat es mich fast umgeworfen. Er sagte, Bruder Brenham, du warst auf dem Berg dort drüben, nicht wahr? Ich sagte, was meinst du, Ronnie? Nein, seht, um zu sehen, was er tun würde, oft passieren Dinge, die ich nicht, man sagt es den Leuten nicht. Es wird, die Sache ist die, dass man so viel sieht, dass es für einen alltäglich wird. Seht? Ich sage es den Leuten einfach nicht. Ich sagte, Ronnie, was wolltest du? Er sagte, ich kann dir genau zeigen, wo du warst. Er sagte, ich rief Mama und wir standen hier und beobachteten die Wolke, die dort oben hing und auf und ab ging. Ich sagte, das muss Bruder Brenham sein, der dort oben irgendwo ist. Das ist Gott, der zu ihm spricht. Und die ganze Stadt, die Menschen schauten darauf, an einem hellen Tag, an dem es nirgendwo eine Wolke gab, hing diese große bernsteinfarbene Wolke da, die wie ein Trichter herunterkam, zurückging und sich ausbreitete. Freunde, und dann schließe ich, ihr könnt von hier aus weitergehen. Das war, als mir dies offenbart wurde, was ich euch jetzt sagen werde. Verpasst es also nicht. Nun, ich spreche nur zu unseren Nachfolgern, die mir und dieser Botschaft folgen, nicht zu Außenstehenden. Bezeugt mir das vor Gott nur zu dieser Gruppe allein. Nun, wir befinden uns in diesem Durcheinander wegen falsch ausgelegter Theologie. Ist das richtig? Das ist der Grund, warum ihr Frauen zum zweiten Mal geheiratet habt und ihr Männer wegen falsch ausgelegter Theologie. Nun möchte ich euch etwas zeigen, das er mir sagte. Und wenn Gott, unserem Schöpfer, die Frage gestellt wurde, als er hier auf Erden war, Jesus Christus, und als sein befreiender Prophet Moses nach Ägypten kam, um die Kinder aus Ägypten herauszuführen und sie in das verheißene Land zu bringen. Und Jesus sagte hier, dass Moses das Volk in diesem Zustand sah und er ihnen einen Scheidebrief gab, weil die Situation so war, wie sie war. Moses befand das, lass es ihm gestattet sein. Gott erlaubte Moses, dem Propheten, der zum Volk gesandt war, ihnen diesen Scheidungsbrief zu gewähren. Und im 1. Korintherbrief, 7. Kapitel, 12. und 15. Vers im Neuen Testament, der Prophet Paulus, dem dasselbe in der Gemeinde begegnete, und der dies sagte, das bin ich, nicht der Herr. Ist das richtig? Wegen der Scheidungssituation? Es war nicht so am Anfang. Aber Moses wurde es erlaubt und Gott hat es als Gerechtigkeit anerkannt. Und auch Paulus hatte ein Recht, als er seine Gemeinde in diesem Zustand vorfand. Nun, ihr glaubt, dass dies wahr ist und dass es von Gott kommt. Und bei der Bestätigung seiner Wolke und seiner Botschaft, die mich so weit gebracht hat, sollte Gott auf dem Berg mir nicht erlauben, dasselbe zu tun, euch zu erlauben, so weiterzugehen, wie ihr seid und es nicht mehr zu tun. Geht mit euren Frauen und lebt in Frieden, denn die Stunde ist spät. Das Kommen des Herrn ist nahe. Wir haben keine Zeit mehr, diese Dinge aufzulösen. Wagt es nicht zu versuchen, es noch einmal zu tun. Ich spreche nur zu meiner Versammlung. Aber wenn ihr verheiratet seid, und Gott hat mir das auf dem Berg bezeugt, dass ich dies sagen kann, eine übernatürliche Offenbarung wegen der Öffnung der 7 Siegel, und dies ist eine Frage in Gottes Wort, lass sie gehen, wie sie sind, und nicht mehr sündigen. Es war nicht so am Anfang, das ist richtig. Es war nicht so und es wird am Ende nicht so sein, aber unter den modernen Verhältnissen als Gottes Diener, ich werde mich nicht als seinen Propheten bezeichnen, aber ich glaube, dass ich, wenn ich nicht dazu gesandt wurde, den Grund für ihn lege, wenn er kommt, also unter den heutigen Verhältnissen, befehle ich euch jetzt, mit eurer Frau nach Hause zu gehen. Und wenn du mit ihr glücklich bist, lebe mit ihr, erziehe deine Kinder in der Ermahnung Gottes, aber Gott sei dir gnädig, wenn du das jemals wieder tust. Lehrt eure Kinder, so etwas nie zu tun, erzieht sie in der Ermahnung Gottes. Und nun, da ihr so seid, wie ihr seid, lasst uns jetzt in der späten Abendstunde, in der wir leben, auf das Ziel der hohen Berufung in Christus zustreben, wo alle Dinge möglich sein werden. Bis ich euch heute Abend sehe, Gott, der Herr, segne euch, während wir beten. Herr Gott, wir geben dir Dank. Wir geben dir Lob. Du bist derselbe große Jehova, der Moses gestattete. Moses, dieser Diener, und was würde er seinem Volk sagen? Und Gott, du hast ihm erlaubt, einen Scheidebrief zu geben. Paulus, der große Apostel, der Schreiber des Neuen Testaments war, wie Moses des Alten. Moses schrieb die Gesetze und einen Zeitabschnitt von Gesetzen. Viele der Propheten, ihre Worte wurden dort hinzugefügt, aber Moses schrieb die Gesetze. Und du hast ihm erlaubt, wegen der Härte ihres Herzens einen Scheidebrief zu schreiben. Der große heilige Paulus konnte als Verfasser des Neuen Testaments auch eine solche Erklärung abgeben. Ich spreche unter diesen Bedingungen, ich, nicht der Herr. So ist es auch heute, Herr Gott, am Ende der Welt, während wir hier unter der Barmherzigkeit Gottes sind, wissend, dass wir bald in seiner Gegenwart antworten werden. Und da du so viel getan hast, Herr, bin ich angesichts dieser Menschen sicher, dass sie sich daran klammern werden, als käme es von dir. Und um Zeugnis zu geben von vielen Menschen, die heute hier sitzen, die sogar das Zeichen oben auf dem Berg gesehen haben, wo die Engel des Herrn im Wirbelwind kamen, wo es in den 7 Engeln kam, wo die Offenbarung der 7 Geheimnisse entfaltet wurde, und derselbe Engel in derselben Richtung auf demselben Berg an dem Tag, an dem dies offenbart wurde. Gott, ich bete, dass die Menschen nach Hause gehen und dankbar sind, dass Gott ihnen diese Gnade gewährt hat. Ich habe es, Herr, nur mit Erlaubnis gesprochen und ich sage es nur durch Erlaubnis, Herr. Und lass die Menschen so dankbar sein, dass sie nie wieder versuchen werden, diese Sünde zu tun. Und mögen sie nie versuchen, irgendeine Sünde zu tun, sondern dich von ganzem Herzen lieben. Herr, mach diese Familien glücklich und lass sie wachsen und ihre Kinder in der Ermahnung Gottes erziehen. Denn meine Botschaft, die auf meinem Herzen lag, ist überbracht, Herr. Ich habe alles getan, wie ich es wusste zu tun. Und Satan hat mich Wochen und stundenlang bekämpft, ohne Schlaf. Aber jetzt habe ich es diesen Menschen anempfohlen, Herr, damit sie es studieren und gehen und für dich leben, gewähre es, Herr. Es ist jetzt von meinen Schultern, sie sind in deinen Händen, ich bete, dass du sie segnen wirst. Segne diese Taschentücher, Herr, die hier für die Kranken und Bedrängten ausgelegt wurden. Möge dieser Abend einer der größten, mächtigsten Abende werden, damit alle Menschen geheilt werden, gewähre es, Herr. Segne uns gemeinsam. Mögen wir in Frieden gehen, glücklich und verlockend, weil der Gott der Schöpfung uns von Anfang an gezeigt hat und uns in unserem Durcheinander, in dem wir uns befinden, seine Gnade wieder erstreckt hat in diesen letzten Tagen. O großer und ewiger Gott, wie danken wir dir dafür. Und möge unser Herz so glücklich sein, dass wir nie wieder den Wunsch verspüren, gegen dich zu sündigen. In Jesu Namen. Amen. Ich liebe ihn. Warum solltest du ihn nicht lieben? Ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat und meine Errettung erkaufte am Stamm von Golgatha. Ich sage dies jetzt, damit die Prediger es verstehen. Dies ist allein für diejenigen, die dieser Botschaft folgen. O, seid ihr glücklich. Ich habe euch die Wahrheit gesagt, so spricht der Herr in allem. Nun lass uns aufstehen und die Hände heben, während wir es noch einmal singen. Ich liebe ihn für seine Gnade. Ich liebe ihn für seine Barmherzigkeit. Ich liebe ihn für sein Wort. Und das Wort des Herrn kam zu den Propheten. Komm, Bruder, fahre fort.